You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Diesmal wieder regulär in der Chronologie geht's weiter. Keine Sonderfolge, kein Schnickschnack, sondern einfach nur 1993. Das Jahr nach 1992. Richtig. Wir sind jetzt mit den 80ern durch. Wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, Jahr für Jahr, oder nach hinten, zurück in die 70er. Oder wir drehen uns im Kreis, oder wir machen Sonderfolgen.
Ja, es gibt ja viel, das vergessen wurde, weil gegen Ende wurde es ja immer lückenloser, obwohl 87, 5 Folgen, aber 2 Platten vergessen, nämlich Pill mit Happy. Ja. Tollen Gitarristen John McGeoch, oder wie man ihn auch immer ausspricht, und The House Martins mit The People Who Grin Themselves to Death. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass irgendwas vergessen wurde, aber...
Ja, ich habe auch noch Whitney Houston haben wir vergessen und den Rest habe ich vergessen, was wir vergessen
haben. Und ich habe noch eine Aussprachekorrektur. Der Trainer vom HSV hieß Branko Sebets.
Ah, wusste nie, wie man den ausspricht. Ich habe den nie gehört, ausgesprochen, glaube ich, immer nur gelesen.
Es heißt aber Alexander Ristić, aber Sebets. Branko Sebets. Ich habe einen Halbkroaten gefragt, den ich hiermit grüße, falls er es jemals hört. Hallo Gysi, vielen Dank. Eigentlich müsste man mit dir eine Sonderfolge machen, kroatischer Akzent.
Super, ja. Braucht man auch oft, wenn man über Popmusik der 90er Jahre
richtig
spricht.
Richtig, er macht Alexander Ristić auch sehr gut nach. Weil vierer Trainer in Düsseldorf.
An der Stelle noch ein Hinweis auf unsere Freunde aus Münster mit dem Podcast Lehrersprechtag, bei denen ich unlängst zu Gast war, die aktuelle Folge zu meinem neuen Roman Der letzte Sommertag bei Lehrersprechtag. Wir verlinken es noch und ich grüße hier, oder wir beide grüßen die Kollegen Alex und Martin. Demnächst mal wieder eine Sonderfolge aus den 2000ern, habe ich Ihnen versprochen. Da dürfen Sie sich wieder ein Jahr wünschen.
Und dürfen Sie sich wieder jung fühlen.
Ja, genau, wir auch. Aber nicht ganz so wie Sie.
Nee.
Wir sind 1993. Was war los, Klaus? Persönliche Spontan-Assoziationen.
Spontan?
Ja, weil wir uns ja erst vor 5 Minuten geeinigt haben, dass wir dieses Jahr
besprechen. Ja, stimmt. Aber wir haben sofort alles parat. Alle Platten hier liegen. 93, spontan fällt mir ein, 20. Januar 93, was war da?
Amtseinführung Bill Clinton.
Echt jetzt? Mhm. Wirklich?
Ja, die ist doch immer im Januar, oder?
Keine Ahnung, Audrey Hepburn starb.
Ah.
Ich habe ein Lied drüber geschrieben, das heißt The 20th, ich habe es noch nie irgendwo vorgespielt. Ich habe das deshalb geschrieben, weil ich glaube 2 Wochen vorher war ich im Wallis beim Skifahren und bin am Genfer See vorbeigefahren und ich wusste, dass sie dort in ihrem Anwesen La Plaisible, die Friedliche, mit Darmkrebs dahin siecht. Und es hat mich irgendwie bewegt, weil ich war ja irgendwie die 2 Jahre vor ihrem Tod verwirrt, weil ich war irgendwie verliebt in jemand, der schon seit 30 Jahren immer so aussah wie in Funny Face oder so. 57, ganz schräge Situation. Und das fand ich schlimm. Ich habe es gehört, glaube ich, im Weg zur Uni. Kam im Radio, glaube ich. Kommilitone hat es mir erzählt. Und ich war im Oktober in New York. Natürlich habe ich mich vor Tiffany fotografiert, das war mit unserer Kunstklasse, war ich in New York und habe dann natürlich Platten gekauft. Und kam mir vor wie irgendein Dorfdepp, der plötzlich erstmal in der Großstadt war. Ich hatte Schiss wie die Sau, weil der Taxifahrer, der hat uns in der Dämmerung da nach Off-Soho gefahren. Und dann sagt er, ich weiß nicht mehr, welcher Akzent es war, you wanna stay here for the night? Ich so, ja, oh, it's very, very bad. Und überall, es war hart für mich, Landei, aber ein paar Tage später bin ich schon alleine losgezogen, weil meine Kunstkommilitonen sind ja nur in Museen oder U-Bahn gefahren. Ich bin dann Bus und zu Fuß und habe dann die Stadt, glaube ich, mehr gesehen als die. Und ich war zum ersten Mal in Paris. Das war auch cool. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
Ja, ich war 93 auch in New York, war echt noch eine andere Stadt, gell, als heute.
Ich war seit dort nicht mehr dort.
Auf jeden Fall schon. Deutlich noch mehr dieses alte New York, eben bevor sie dann aufgeräumt haben und alles sauber gemacht haben und die Obdachlosen entfernt
das
haben.
Das war doch der Giuliani, der
Irre. Ja, ja, genau, der Irre Giuliani.
Sie haben einen Super 8 Film gedreht dort.
Oh, schön.
Vom World Trade Center runter und so. Mhm. Hab's dann irgendwie zu Kunst gemacht. In einem komischen Comic im Rahmen meines Studiums als Schriftarbeit oder wie es hieß. Aber wie so oft, alle Kommilitonen, oh toll, und die Professoren, ne, vier. Weiß nicht mehr, was es war. Aber der Super 8 Film, der ist, glaube ich, jetzt klingt inzwischen durch World Trade, ich weiß gar nicht, warum liegt.
Ja, guck mal, aber das ist
doch eine VHS
Artefakt, ja, ich muss mal überspielen, digitalisieren. Ja.
Richtig.
93 für mich, sehr wichtiges Jahr, auch USA-Aufenthalt mit drei Kollegen aus meinem Heimatort, sind wir im Dezember 92 bis März 93 durch die USA gefahren, einmal quer durch. New York war die erste Station, auch gleiches Gefühl, Landeier in New York, völlig überfordert mit dieser Stadt. Da sind wir geflüchtet mit dem Greyhound-Bus nach Nashville und dort ging dann die Reise eigentlich irgendwie los und geendet hat es in Los Angeles und es war sehr eindrücklich und vieles, über das wir jetzt auch noch sprechen, vor allem wenn wir über amerikanische Bands sprechen heute und nächstes Mal, wir werden mindestens zwei Folgen brauchen für 93, ist doch ganz stark noch auch verbunden mit diesen Erinnerungen. Und dann Rückkehr und Sommersemester 93 Studium begonnen in Freiburg und umgezogen in die Moltkestraße, in die legendäre, für mich persönlich legendäre WG mit meinen Mitbewohnern Gerhard und Hansjörg. Und das war der Beginn einer sehr, sehr magischen Zeit und eines Studiums, das nicht besser hätte laufen können. Einerseits ja, was die berufliche Zukunft eben anging, aber auch privat und was alles drumherum angeht. Und alles eigentlich, über das wir jetzt sprechen, die nächsten Jahre, ist eigentlich, vieles davon ist der Soundtrack auch meines Studiums und dieser Studienzeit und eigentlich fast durchweg, bis auf den düsteren Sommer 94, positiv besetzt. Amtseinführung Clinton auch wirklich erlebt in den USA damals am Fernseher und diese Euphorie und dieser Optimismus, der ja, finde ich, in den frühen 90ern oft spürbar war, auch wenn man es manchen Grunge-Bands nicht so anhört, dass sie euphorisch und enthusiastisch waren. Aber da hat man es schon gespürt in den USA, fand ich, dass da jetzt irgendwie die 80er vorbei sind, dass die bleiernen Republikaner-Jahre vorbei sind und dass jetzt irgendwie da so ein junger und irgendwie cooler und anderer, eine andere Art Präsident jetzt einfach da auftaucht, wo so einfach Bands auf der Bühne standen. Ich meine Fleetwood Mac sogar noch dann irgendwie bei der Feier und eigentlich auch alle, ich meine auch die Chili Peppers irgendwie noch mit dem Spiel, hat man das Gefühl, dass auch die Popkultur sich freut über diesen Wechsel.
Ja, wie beim Tony Blair.
Ja, ja, genau.
Der dann, am Schluss enttäuscht.
Äquivalent dann eben auch in England mit ein paar Jahren später, aber wir reden natürlich auch über Britpop natürlich, der auch 93 eigentlich seinen Startschuss hat. Sprengstoffanschlag aufs World Trade Center. Erste Attentat, ja, auch ja schon, glaube ich, beteiligt bin Laden. Irgendwie
in der
schon
Garage, dran. In der Tiefgarage.
Ja, ja. Dann auch Anschlag Solingen, Brandanschlag auf ein Haus, glaube ich. Ich glaube, es war ein ganz normales Wohnhaus. Fünf türkische Mädchen sterben bei diesem Anschlag. Auch eine dieser Städte, die man dann mit diesen fiesen, ausländerfeindlichen Anschlägen in den frühen 90ern halt verbindet, so wie Hoyerswerda und was es da noch alles gab.
Ja.
Und dann eben auch Solingen.
Grauenhaft. Ich habe, also das passt jetzt zwar ganz, früher war Solingen für Messer bekannt. Ja. Und in einem Monty Python Film, wahrscheinlich war es im Original Greetings from Sheffield oder was weiß ich. Jedenfalls wird da einer abgestochen im Monty Python Film. Also, schönen Gruß aus Solingen.
Ah, ja. Sheffield ist Solingen.
Ich finde ja sowieso die...
Wer kommt noch aus Solingen? Super.
Union Solingen, die Mannschaft.
Except.
Echt? Mit dem Metal-Gnom. Jetzt wiederholen wir uns langsam, weil Metal-Gnom,
ja,
Metal-Gnom war doppelt, wird jetzt Christian Neureuther in Dalli sagen.
Oh ja, stimmt, ja. Jetzt sage ich noch einen Ort und du sagst mir, was da passiert ist. Bad Kleinen.
Das sagt mir jetzt gar nichts.
der letzte RAF-Terrorist oder der letzte, ich glaube, der letzte Todesfall mit RAF-Beteiligung, Wolfgang Grams, aber ein Terrorist, der selber zu Tode kommt. Also ich glaube, ein Polizist stirbt und das zweite, dritte Generation, glaube ich, RAF schon mittlerweile. Ich glaube, es war das letzte Zucken der RAF in Deutschland. Auf dem Bahnhof in Bad Kleinen, weil ich habe mal eine Doku angeschaut. Also wirklich wilde Schießerei, Schusswechsel auf den Gleisen und so.
War das vor der Doku schon für dich ein
Name? Ich weiß es, dass es in den Nachrichten lief und dass man, also ich fand so Schusswechsel so im Freien mit zwei Toten, weiß ich noch, wo ich dachte so, fuck.
Ja. Das ist in Amerika.
Wie in einem amerikanischen Film.
Jetzt mal schau, ob du aufgepasst hast, Herborn.
Busunglück.
Ja, und wie gesagt, unser Landschleim 87,
ja, Busfahrer, und der Busfahrer.
Ferry Herborn. Aber wie gesagt, könnte man mal eine Liste machen mit Assoziationsketten.
Jetzt Achtung, 1993 wird eingeführt die fünfstellige Postleitzahl. Jetzt frage ich dich, ob du die alte noch kennst von deinem Heimatort.
7832 Kenzingen.
7845 Buggingen.
Ja, super. Und Danke. Wie hieß das Männchen? Rolf, glaube ich. Oder?
Ja, irgendwo ganz hinten hängt.
Ja, so Rolf, fünf gelbe Finger und es war, glaube ich, Rolf.
Wahnsinn.
War der mit Mötley Crüe verwandt?
Der Rolf. Das war ein Metal.
Der Rolf von Mötley Crüe.
Aber
vielleicht stimmt es auch gar nicht. Müssen wir mal. Ja.
Somalia. Es sind Nachrichten aufgetaucht, die Operation Irene, auch bekannt unter dem Namen Black Hawk Down, gab es auch eine Verfilmung noch von Ridley Scott, ein desaströser US-Einsatz in Somalia. In Russland wird aufs Parlament geschossen, Jelzin lässt das Parlament, es gab irgendeinen Putschversuch, das weiß ich noch, das habe ich in den USA in den Nachrichten gesehen und dachte so, oh Mann, jetzt hat man sich gerade noch gefreut und jetzt Bürgerkrieg. In Russland.
Ach ja.
Aber war dann, glaube ich, alles nicht so wild. Weiß es nicht. Habe nicht recherchiert. Dann auch ganz schlimm, HIV-verseuchte Blutkonserven, weiß ich auch noch, wurden vergeben bei Bluttransfusionen. Riesenskandal. Mussten auch Leute dann, ich glaube, bis zum Gesundheitsminister, glaube ich, sogar zurücktreten. Weiß ich noch, wie mein Vater sich unfassbar aufgeregt hat morgens bei der Zeitung. Ich sag, stell dir vor, du gehst dahin irgendwie, brauchst Blut. Und dann spritzen sie dir HIV-verseuchtes Blut, weil es einfach nicht richtig getrennt wurde oder denen abgenommen wurde. Und dann,
unglaublich.
Also irgendwie, weiß ich noch, mein Vater rumgeschrien in der Küche.
Finde ich gut.
Empathie. Und Maastricht. Aus der EG wird die EU.
Sag mal, also jetzt.
Ja, habe ich recherchiert? Los. Nein, habe ich recherchiert.
Ach so. So. Maastricht. Aus Ketchup wird es.
Oh ja. Wir reden jetzt noch über Filme. Es sind etliche Filme.
Ich hab tausend
Filme. Aber wir müssen es splitten, sonst redet man nur über Filme und gar nicht über Musik.
Das war jetzt aber die Zeit, da war man erwachsen. Also ich war 22 und dann ging man halt viel öfter ins Kino als früher. Und dann hat man Filme auch ganz anders angeguckt. Also dass ich jetzt in zärtliche Chaoten gehe mit 22, das war eigentlich nicht mehr möglich.
Eins und zwei.
Das war bei 88.
Ja, ich war in den 80. Ab 85 bin ich dauernd im Kino. Es gab nichts zu tun in meinem Heimatort. Ich war jedes Wochenende im Kino.
Ja, klar.
Ich glaube, ich habe drei Viertel aller irgendwie einigermaßen bekannten 80er-Filme im Kino direkt gesehen.
Schön.
Aber auch in den 90ern noch viel im Kino gewesen. Es klingelt.
Jetzt ruft gerade Johnny Depp an. Und sagt uns, dass im Jahre 93 er gleich zwei Filme gemacht hat, nämlich Gilbert Grape und Benny und June.
Mhm.
Und beide finde ich super.
Ja. Gilbert Grape fand ich so toll, dass ich mir anschließend eine beige Kordjacke gekauft habe. Im Jeansjackenmuster.
Und die Haare rot gefärbt.
Ja, aber ich fand ihn so attraktiv und ich weiß, ich erinnere mich, dass ich dachte, wieso sehe ich nicht so aus? Ich habe gehadert, ich fand ihn extrem cool und ein Idol mal kurz auch.
Okay.
In seiner seltsamen, weirden, so Außenseiter-Melancholie, die er irgendwie so verkörpert hat.
Mit seinem
Und das fand ich sehr
Bruder.
Sympathisch, ja.
Leonardo DiCaprio.
Genau. Wer war die Frau in Gilbert Grape? War es Juliette Lewis sogar?
Ja, also das Mädel und dann hat er eine Affäre mit einer älteren Frau.
Ja.
super Film. Ich habe ihn vor kurzem mit meinen Kindern angeguckt.
Oh, sogar.
Ja. Hm. Und,
geht er noch? Funktioniert er noch?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde ihn sehr gut. Und ich weiß noch, ich war im Kino, natürlich. Und dann ist ja seine Mutter so dick.
Ja, die muss ja mit dem Kran dann irgendwie...
Ja, als sie stirbt, brennt sie das Haus ab, weil man sind immer...
Ach so, ja, stimmt. Ja, ja,
und dann war im Kino jemand, eine von unserer Schule, die hat eine Salatschüssel mit ins Kino gebracht und während im Kino irgendwie Salat in sich reingestopft und dann, als die Szene kam, kriegt die einen Lachkrampf. Und ich habe gedacht, jetzt gehe ich rüber und stecke ihr den Kopf in die Salatschüssel. Ähnlich wie derjenige, der, also der Mann von der Affäre von Johnny Depp, ertrinkt ja im Planschbecken. Man kann ja in der Pfütze ertrinken. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt mit diesem Mädel von unserer Schule, weil das so daneben war. Und jetzt die Top-Überleitung, als in New York war, war ich auch im Kino. Und da fiel mir auf, dass der Amerikaner an sich, er schmutzt nicht, also der Amerikaner an sich lacht an den unmöglichsten Stellen. Ich war nämlich in einem Film, der dann einer meiner Lieblingsfilme wurde, bis heute, Shortcuts von Robert Altman, mit einem Staraufgebot, das einem heute noch schaudern lässt. Robert Downey Jr. habe ich da zum ersten Mal gesehen und Julianne Moore in einer Szene, wo sie kein Höschen anhat. Und dann sagt Matthew Modine, schreit sie an, warum hast du keinen Slip an? Und unglaubliche Szene. Tom Waits macht mit Huey Lewis und weiß ich wer noch alles, Jack Lemmon.
Ja.
Und ich war im Kino in...
ist der von 93er?
Jo, ich war 93 im Kino, eben in New York und habe mich gewundert, waren die lachen? Das war so komisch. Und dann kam der Film in Deutschland. Ich habe allen meinen Kumpels gesagt, geht in den Film. Und dann hat ein die Kerstin, die Frau von meinem Kumpel Bertram, die hat... nicht begeistert reagiert, weil sie es mit Hotshot verwechselt hat und hat sich gewundert, warum ich in solche Filme gehe, weil es halt so ähnlich klingt. Und ich weiß noch, in Freiburg ging die Hälfte des Publikums raus, der Film geht 3 Stunden.
Echt? Dann,
ja, es war eine Abwanderung. Ich
gedacht, aber der war doch gut.
Ja, war gut und ich habe ja mal in der Videothek geschafft und dann kam einer und hat gesagt, hey, der gute Film. Und dann hat gesagt, das kommt auf die Definition an. Und dann sagt er, Action und zum Lachen. Gesagt, oh ja, jede Menge.
Das hast du im Shortcuts gegeben, oder?
Naja, da gab es halt, den gab es nicht in der Videothek, den ich geschafft habe. Jedenfalls die Hälfte ging raus. Mhm. Und er ist bis heute einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde ihn schlimm und lustig und grauenhaft. Und also das ganze menschliche Leben. Und Lyle Lovett, der mal kurz mit Julia Roberts verheiratet war.
Wollte ich gerade sagen. Spielt den Koch,
den Psychokoch. Den Bäcker.
Den Bäcker, ja, der Konditor.
Gott,
ich habe ein Interview in der Rick Rubin Podcast. Podcast-Reihe Broken Records mit Lyle Lovett, ein sehr sympathischer, angenehmer Mensch, ja. Der einen auch stimmlich so ganz schön beruhigt und einlullt. Er redet ganz ruhig, ist ein ganz gelassener, sehr familiärer Mensch und sehr cool und down to earth. Und ich habe den eigentlich auch eine Weile sehr gern gehört. Mitte 90er tatsächlich auch.
Wurde angesprochen auf Julia Roberts?
Nee.
Weil ich glaube, sie tilgt es aus ihrer Biografie, wie manche irgendwas aus ihrer Biografie tilgen, dann finde ich.
Die immer. Passen jetzt mal, kommt jetzt auch nicht direkt auf die Idee.
Dass nee,
die
jetzt aus einer Bierlaune raus ist es immer bei
Wetten. Jetzt pass auf, ich muss über Shortcuts noch was sagen. Es gibt doch die Szene mit Huey Lewis, dieser Angelausflug.
Mit der Leiche.
Da hatte ich mal ein Streitgespräch. kurze Zeit später mit saß man irgendwie rum, wo ich habe mich erdreistet zu sagen, ich habe die Männer verstanden, dass sie den Angelausflug das nicht muss man abbrechen.
Aber jetzt, das muss man jetzt erklären.
Ja, also sie machen halt ihren alljährlichen Angelausflug. Also 3 Männer freuen sich das ganze Jahr auf diesen Angelausflug. Es ist das Wochenende, die 3 Männer. Sie lassen ihre Familien zurück, sie gehen angeln. Das machen sie seit vielen, vielen Jahren. Sie nehmen Urlaub vielleicht, sie freuen sich das ganze Jahr. So, jetzt haben sie ihr Zelt aufgebaut, haben die Angeln im Wasser und im Wasser liegt eine Frauenleiche. Jetzt, was macht man? Bringt man den Angelausflug, bricht man ihn ab, ja, und sagt jetzt, wir holen jetzt die Polizei, oder angelt man einfach mal noch weiter und ruft 2 Tage erst am nächsten Tag oder 2 Tage später.
Man muss ja dazu sagen, das ist ja Amerika, das ist ja eine Frauenleiche, jetzt nicht so selten.
Ja, genau.
Ja. Und du hast gesagt,
ich habe gesagt, ja, irgendwie, ich habe halt versucht, irgendwie Verständnis für diese Männer, weil das geht ja abartig und so. Aber ich gesagt, ja, jetzt Moment mal. Und habe das halt versucht, so ein bisschen irgendwie aus dieser Männersicht, wo ich sage, so, es ändert jetzt ja auch nicht so viel, ja. Und sie jetzt warten die das ganze Jahr. Dann, naja, vielleicht auch. Führt zu weit.
Ja, also zu der Szene noch, einer geht, wie sagt Huey Lewis, eine Stange Wasser wegstellen, das sage ich seit dort auch oft, und pinkelt halt und dann sieht man halt plötzlich, wo sein Urin hin.
Es sind aber auch Arschlöcher, die drei, muss man halt auch sagen. Sie sind jetzt nicht so sympathisch.
Ja, Fred Ward.
Oh ja, Fred
Ward. Da kommt dann heim zu seiner Frau und hat noch nach Fisch riechende Finger. Und das Erste, was er macht, ist, er hält die Finger unter die Nase seiner Frau und sie, du bist widerlich. Und er so, hä, und so. Und dann kommt es zum ehelichen Geschlechtsverkehr. Und dann kommt das Gespräch auf den Angelausflug. Und dann sagt sie, ja, und wann habt ihr sie gefunden und so? Und dann kommt eine Szene, ich glaube, so Szenen sind eigentlich jedem, der in einer längeren Beziehung ist, bekannt, dass die Stimmung kippt. Mhm. Und nach dieser Liebe, die schön, also klar, Ehe, alles, ist sie plötzlich völlig entsetzt von ihrem Mann und geht sofort ins Bad, was man nie in einem Film sieht, und duscht sich den Unterleib aus, weil sie so angewidert ist von ihrem Mann, und sie geht dann zur Beerdigung von der Frau, die sie nicht kennt.
Ganz tolle Szene, ganz toll erzählt, hat mich ganz bewegt, auch wirklich. Und auch, also das ist dann halt auch diese, da werden sie halt auch unsympathisch, die Typen dann, spätestens da, ja, dass er halt, dass er es einfach nicht sagt, und das ist ja so, dass sie auch nicht mal so tun, als sei es irgendwas Besonderes.
Ja, so, aber sie, es wird ihnen dann irgendwie klar, und die Frau zeigt halt, wie viel Herz sie hat, und er ist einfach nur, ich weiß noch, wie er dann die Arme so aufs Bett, so, oh Mann, und so, also super. Und der Film geht dann zurück auf Kurzgeschichten von Robert Carver, und das Buch haben wir dann gleich gekauft, um festzustellen, dass eigentlich nur eine Geschichte entfernt mit was von dem Film zu tun hat, und ich habe die DVD mit Buch daheim. Und ich sage seit Jahren zu meinen Kindern, die inzwischen fast 20 und 19 fast sind, wir müssen den Film mal anschauen, aber irgendwie...
Ja, der ist schon speziell. Altman-Filme sind eigentlich immer speziell. Ja, das ist bei ihm auch immer eine Gratwanderung. Also manche sind auch wirklich schlecht. Aber wenn er genial ist, dann halt wirklich ganz herausragend.
Ja, besser als The Player. Geht's eigentlich nicht. The Player ist natürlich auch gut. Ja. Ja, und das war jetzt die super Überleitung. Und das war in New York. Und die anderen gingen in Zeit der Unschuld.
Ja.
Und den habe ich inzwischen auch. Aber ich habe dort die bessere Wahl, glaube ich.
Ja. Zeit der Unschuld ist natürlich auch von 93 und ein Scorsese-Film der besonderen Art, weil es ein Historienfilm ist, spielt im 19. Jahrhundert, auch Romanverfilmung, Edith Wharton, glaube ich. Toll, Daniel Day-Lewis und Michelle Pfeiffer.
Winona Ryder.
Winona Ryder. Ganz tolle Liebesgeschichte, toll erzählt. Und Scorsese, habe ich damals noch ein Interview gelesen, der gesagt hat, er findet den Film eigentlich grausamer als all seine Mafia-Filme und auch brutaler. Zeigt natürlich auch diese, ja, die Mechanismen und die Tabus und die Regelungen, auch die Gnadenlosigkeit halt dieser New Yorker Upper Class dann einfach auch im 19. Jahrhundert und die Codes, ja, nach denen man sich zu verhalten hat, und wie die halt auch gnadenlos Leute dann aussortieren und ausstoßen oder einfach nicht zulassen und integrieren. Guter Film, fand ich wirklich sehr eindrücklich, und es gibt eine Szene, wo dann klar wird, dass Daniel Day-Lewis Michelle Pfeiffer liebt und dann seine eigentliche Frau das dann sieht, indem sie irgendwas erkennt. Sie sitzen in der Kutsche, und da gibt es ein paar so wirklich so Gänsehautmomente, wo man denkt so, ja, intensiver kann man nicht mehr erzählen, auch eine Geschichte eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, wo man denkt, was interessiert jetzt mich das New Yorker Upper Class, und trotzdem saugt dieser Film einen so rein.
Muss man erstmal schaffen.
Was Scorsese halt einfach immer gut macht, egal welches Thema und egal wie fremd einem die Welt ist, er zieht einen rein und irgendwann ist man drin und versteht diese Welt im Laufe dieses Films.
Das ist gut. Heutzutage würde man jetzt sagen, Gänsehaut pur.
Also habe ich tatsächlich bei diesem Film, aber noch viel mehr bei einem zweiten Film mit Daniel Day-Lewis.
In the Name of the Father.
Mein Gott, OMG, wie man sagt heute. Mein Gott, macht mich dieser, ist einer der, würde ich sagen, fünf unerträglichsten Filme, glaube ich, aller Zeiten.
Ja.
Fast nicht auszuhalten.
Ja. Weil man auch weiß, dass es echt war.
Weil man weiß, dass es echt war und dass er unschuldig war und wie die sie behandeln. Und man fängt die Engländer so an zu hassen und dieses Justizsystem und diese Polizisten. Und dann, als der Vater stirbt, es brechen eigentlich alle Dämme.
Gary Conlon heißt der Mensch, den er da spielt. Und im Englischbuch kommt das manchmal vor.
Ja, gab es mal eins, ja.
Und da ist mal versucht, den Film zu zeigen, aber denkt dann, nee.
Ich habe es mal gemacht.
Und die Kinder?
Na, war gut, also war intensiv. Doch, das war eigentlich ein Erfolg, muss ich sagen. Es ist immer gefährlich, so Filme, die man selber gut findet.
Ja,
ganz gut. Was haben wir noch?
Ja, noch viel.
Ja, sprich.
Echt jetzt? Also jetzt mal was nicht so Schweres, damit man auch mal wieder ein Grinsen ins Gesicht bekommt. Ich bin ja großer Fan von Jack Lemmon und Walter Matthau. Ein verrücktes Paar heißt da, glaube ich, auf Deutsch, heißt da Grumpy Old Man.
Grumpy Old Man, gibt es zwei Teile. Ja. Hat mir extrem gut gefallen.
Anne Margaret
spielt im einen Teil. Und
im zweiten spielt Sophia Loren.
Ja, stimmt. Ja,
genau. Wobei der erste besser ist. Ja. Und was ich total witzig finde, der Sohn, der mit, wie heißt sie, die jetzt mit Neil Young verheiratet ist? Ja, Daryl Hannah.
Ah, Daryl Hannah, ja, genau.
Die
spielt auch mit.
Mit. Und ja. Kevin Pollack.
Ja, Kevin Pollack.
Kevin Pollack ist jung und ist der Sohn von, ich glaube, von Walter Matthau.
Ja.
Und was ich so cool finde, Walter Matthau schaltet Jack Lemmons Fernsehen um. Und so Sprüche wie, heute gibt's wieder was aus der Mikrowellenschachtel oder so. Und solche coolen Sprüche. Und dann schaue ich ja ganz sehr gern The Marvelous Miss Maisel. Und wer spielt jetzt einen älteren Juden? Kevin Pollack. Und ich fasse es nicht.
Ja, das spielt echt toll.
Weil er ist jetzt total glaubwürdig, dieser fiese Typ, der einen blöden Spruch nach dem anderen bringt. Und im gleichen Moment denke ich, das ist der Junge aus Grumpy Old Man.
Ja.
Da merkt man erst, wie die Zeit vergeht.
Ja, den hat man oft gesehen in den 90ern. Der taucht in einigen Filmen auf. Den wird man noch öfter erwähnen, glaube ich, die nächsten Jahre.
Also einer meiner Lieblingsfilme, also im Komödienfach. Ich habe schon ein paar Mal drüber geredet, wegen Heatwave, während die Schneeraupe durchs Dorf fährt. Aber wie Walter Matthau Jack Lemmon mit einem gefrorenen Fisch erstechen will und so, das ist super.
Guter Film. Jurassic Park ist von 93 insofern wichtig, weil er einen Quantensprung eigentlich markiert, in was Computertechnologie angeht. Es gibt eine sehr eindrückliche Doku auf Netflix aus der Reihe Filme, die wir lieben, über die Entstehung von Jurassic Park. Und es ist wirklich spannend mitzuerleben, wie diese Idee, Dinosaurier darzustellen, gescheitert ist bis dahin und wie dann eben ein Techniker, ein Informatiker es geschafft hat, Steven Spielberg direkt zu überzeugen davon. Der hat mit einem Trick ihn dazu gebracht, dass er irgendwie auf einem Bildschirm bei einer Filmvorführung irgendwie dann da drauf gucken musste, weil er konnte die Studiooffiziellen nicht davon überzeugen, dass sie Steven Spielberg das vorführen. Das ist nur ein 4-Sekunden-Clip, wo man den Umriss von einem Dinosaurier sieht und wie er sich bewegt. Und es hat tatsächlich geklappt. Spielberg hat den Blick auf diesen Bildschirm, wo immer dieses Loop lief, geworfen und hat gefragt, was ist das und von wem ist das? Und dann war eigentlich der Durchbruch dafür, dass es vielleicht technisch möglich ist, diese Dinosaurier so darzustellen. Und damit geht es eigentlich los. Alles, was uns heute so verfolgt und was uns auch nervt, ja, wie Computertechnologie mittlerweile eben die Filme übernommen hat, auch teilweise. Ja, Marvel-Filme. Da geht's los. Und ich muss sagen, ich war damals im Kino und es war schon, also es stand einem schon der Mund offen. Und da dachte ich, sowas hat man jetzt wirklich noch nie gesehen. Und in dieser Doku wird auch klar, wie es den Schauspielern so ging, auch mit den Modellen, die angefertigt haben, wo dieser Triceratops da liegt und dann atmet und Neil, wie heißt er? Der Schauspieler Sam Neill, den dann streichelt und die Schauspieler und Laura Dern ja ist auch dabei, glaube ich,
und die
wirklich da sind und denken so, man nimmt ihnen ab, also die Techniker haben denen nicht gesagt, dass der sich gleich bewegen wird und atmen wird, dieses Modell, und die Überraschung und die Faszination in den Gesichtern der Schauspieler ist wohl echt auch in diesem Moment, weil die nicht wussten, was jetzt da passiert. Und ich habe ihn nochmal angeschaut im ersten Lockdown und den kann man immer noch schauen. Es ist immer noch mein einziger Jurassic Park. Ich habe keine weiteren mehr geguckt. So interessieren mich dann Dinosaurier auch nicht. Aber ich freue mich jetzt, wenn mein kleiner Sohn, der ein extremer Dino-Fan ist, wenn
jedes
er alt
Kind
genug ist, die Jurassic Parks mit ihm anzugucken.
Ja, jedes Kind ist Dinosaurier. War ich auch. Ich, Allosaurus, ich wusste, dass Triceratops Tyrannosaurus Rex mal verletzt hat. Da hat man gedacht, es gab nur zwei, also von jedem nur ein
Exemplar. Mit dem Horn in den Bauch.
Ja. Was ist was? Neuer Tesla-Verlag, ich sprach davon. Und jetzt Fun-Frage. Aus welchem Land kommt Sam Neill?
Australien.
Neuseeland.
Sogar.
Ich glaube. Also das ist immer so zwischendurch so, da war doch was und vielleicht stimmt es auch gar nicht. Aber ich glaub's. Egal. Hat auch in vielen schlechten Filmen mitgespielt, glaube ich.
Aber auch viele gute.
Ja, siehst du. Und apropos, ein Film, der mich und andere spaltete, Das Piano, Speaking of Neuseeland. Ich fand ihn nicht gut.
Mich hat er auch nicht so wahnsinnig umgehauen. Ich war zwar zu dieser Zeit ein Riesenfan von Harvey Keitel, bin es eigentlich immer noch. Man sieht ihn gar nicht mehr. Was macht er denn?
Altern.
Er altert vor sich hin.
In Ewige Jugend fand ich ihn super mit
Michael Caine.
Wahnsinnsfilm mit Maradona-Double.
Ja. Unglaublich. Und ich habe ihn eigentlich nur wegen Harvey Keitel angeguckt und war dann aber auch so ein bisschen, wusste nicht so richtig. Und Holly Hunter fand ich eigentlich auch immer gut, aber der Film war es nicht mehr.
Holly Hunter ist am besten in dem Film 13, den ich immer in der Schule zeige.
Ja, super.
Mädchen klammern sich aneinander. Ja. Was ich an dem Film seltsam fand, sie möchte ihr Klavier zurück und Harvey Keitel lebt ja irgendwie im Urwald und gegen sexuelle Handlungen kriegt sie immer ein Stück von ihrem Klavier zurück. Und eigentlich ist es ja schlimm.
Mhm.
Und trotzdem überall, es war ja ein Jane Campion Frauenfilm eigentlich. Und man denkt so, ich habe es irgendwie nicht verstanden. Also auch schöne Bilder und so, aber es gibt ja Filme, über die darf man nicht sagen, man findet sie irgendwie nicht gut oder schlecht oder versteht man nicht. Und ich glaube, Das Piano ist einer von, also wir saßen im Kino so, ich glaube, meine Frau hat sich so richtig aufgeregt.
Dann haben wir noch einen Film, den wir beide gut kennen und, glaube ich, beide gut finden. Falling Down.
Die Fans.
Also, ich habe den Film gesehen in den USA und zwar bei der USA-Premiere in Santa Barbara, wo ja die meisten Promis wohnen mittlerweile.
Martin Gore und
James Moore. In den 90ern schon gelebt haben, unter anderem Michael Douglas selbst. Und der Film lief in Santa Barbara unter Anwesenheit von Michael Douglas himself.
Und was das?
Kirk Douglas.
Ihn gesehen.
Und Joel Schumacher, dem Regisseur. Und wir waren da, wir haben noch Tickets gekriegt.
Unglaublich.
Und es gab halt bei coolen Szenen Szenenapplaus im Kino und dann ist halt Michael Douglas hat dann immer so aufgestanden.
Was heißt jetzt coole Szenen?
Ja, Szenen, in denen er halt irgendwie wenn er ein bisschen durchdreht und so. Weil der Film ist ja so eine komische, es ist ja eigentlich so ein Revenge-Movie, ja, wo man sagt, so jemand, der immer benachteiligt wird, schlägt halt zurück. Aber er ist halt eigentlich doch cleverer als so diese typischen Filme mit Charles Bronson oder dann auch ja diese John Wick und diese ganzen Rachefilme, sondern er ist ja schon ambivalenter, weil Michael Douglas' Figur natürlich nicht durchweg sympathisch ist. Trotzdem versteht man natürlich seinen Zorn und seine Frustration. Dennoch ist es natürlich eine heikle Angelegenheit. Mhm. Er ist relativ realistisch für so einen Revenge-Film, weil er eben diesen schmalen Grat hat zwischen es ist eigentlich nicht wirklich cool. Daher war dieser Applaus eigentlich auch albern. Ja, ich fand ihn mit 20 dann irgendwie. Aber wenn man ihn dann ein bisschen differenzierter betrachtet, muss man sagen, so, ja, Moment mal.
Sehr gefährlich. Ja. Also klar, wo er das Drive-By-Shooting sieht und so und da rumstapft. Und ich finde es witzig, Foo Fighters haben wir das in ihrem Video zu, ich weiß gerade gar nicht mehr zu welchem Lied, da hockt Dave Grohl im Auto und eigentlich gleiche Situation und der Gag ist auf einem nennt man Bumper-Sticker, steht Coldplay. Das ist jetzt die Brücke zur Musik.
Ja.
Aber ich meine, es gibt noch viele Filme.
Ja. Also Falling Down, auf jeden Fall ein persönlicher Kultfilm. Ja, schon allein wegen dieses Ereignisses. Und ich habe ihn dann auch noch ein paar Mal geguckt. Ich habe ihn immer gern gesehen. Robert Duvall als Polizist habe ich auch immer wahnsinnig gern gesehen.
Ja, der ist wirklich sehr gestresst.
Barbara Hershey war dann auch plötzlich irgendwann mal verschwunden, spielt seine Frau.
Ja,
die
Frühstücksszene ist halt Wahnsinn, wo er da reinkommt und 5 Minuten zu spät.
Ja.
Super. Ich will noch frühstücken.
Yeah.
Ja, mein Bruder ist großer Fan, der mag nämlich Psychopathen, die durchknallen. Und er sieht auch ein bisschen aus, wenn er seine Brille trägt, wie die Fans.
Dann haben wir noch Body of Evidence, den haben wir schon öfter mal erwähnt.
Echt?
Der Film, der die Hollywood-Karriere von Uli Edel erstmal beendet hat, oder glaube ich bis heute beendet hat. Ein Film, den er, nachdem er echt einen Lauf hatte mit Kinder vom Bahnhof Zoo, dann Last Exit Brooklyn, glaube ich, gemacht hat. Und dann hat Madonna irgendwie den gehijackt eigentlich diesen Film und hat dann da Entscheidungen getroffen und eine künstlerische, ja, oder kreative Entscheidungen durfte sie treffen. Ich glaube, sie hat ihn auch produziert, dass am Schluss ein Mega-Flop rauskam. Es sollte ja so ein cooler Erotik-Thriller werden, so im Stil von Basic Instinct. Hat nicht funktioniert. Trotz Willem Dafoe war es ein Riesenflop und dann war eigentlich vorbei mit Uli Edel und der musste sich echt wieder hocharbeiten über so Kinderfilme. Stammt ja aus hier aus Südbaden auch. Über Kinderfilme, Der kleine Vampir und dann wieder über, hat dann Bader Meinhof und so wieder gemacht. Also ich glaube, er ist schon rehabilitiert. Aber ich meine, die Hollywood-Karriere war beendet mit diesem Film, so wenn ich das richtig so beobachtet geht's. Habe.
Ja. Ich habe noch einen Film aus Deutschland, beziehungsweise Österreich, Josef Hader, Indien.
Ja, Wahnsinn. Alfred Dorfer. Ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe, den Film.
Also
5-mal vielleicht.
Die Szene, wo der eine auf dem Klo hockt. Und also
guter, mit,
wir können auch anders, mit Joachim Kroll, den ich leider dort zum ersten Mal gesehen habe. Deshalb ist für mich Joachim Kroll immer irgendwie...
Für mich auch.
Soll hier eine Tankstelle gebaut werden? Eine Tankstelle...
Gelder sind vorhanden.
Gelder. Norwegen, Schweden, Dänemark, Norwegen, alles schöne Länder.
Alles schöne Länder. Super.
Wahnsinn. Ja. Also, wir können auch anders. Muss man.
Machen wir noch die deutschen Filme, dann können wir ja mal zur Musik übergehen. Wir haben Kein Pardon noch.
Habe ich auch mit dem Heinz Schenk, den mein Vater, habe ich glaube schon mal erzählt, immer Schlappmaul genannt hat. Das finde ich so ein super Name. Schlappmaul.
Der Bembel.
Ja. Schlappmaul.
Also ein Film, der, wenn er hier besprochen wird im TV-Spielfilm oder so, kriegt er immer einen Mitteldaumen nur. Aber was? Ich habe ihn sehr geliebt damals und meine Nichten haben ihn, glaube ich, können ihn auswendig, haben ihn, glaube ich, jeweils 30 Mal gesehen.
Also wer für den Film Mitteldaumen gibt, der sagt, glaube ich, auch Gänsehaut pur.
Ja, kann
oder
sein,
so. Nachgestelltes pur.
Und dann haben wir noch einen deutschen Film. Und da musste ich jetzt nochmal dran denken, wie wichtig Helge Schneider mal eine Weile war in meinem Leben.
Texas.
Ich kann das heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber ich habe mich erinnert, als jetzt ich nochmal dran gedacht habe, dass Texas von 93 ist, den ich damals, glaube ich, 2-mal im Kino sogar gesehen habe. Und Helge Schneider auch live und vor allem auch die Platte Es gibt Reis, Baby. In Dauerschleife, die auch von 93 ist, die war ist 93 das Helge Schneider-Jahr.
Ja, glaube ich auch.
Und ich habe mich erinnert, dass Helge Schneider-Zitate, die natürlich immer noch im Hirn eingebrannt sind, auch in den ganzen Gesprächen immer wieder eine Rolle gespielt haben und dass es unfassbar viele Menschen gab, die auch in dieser Art geredet haben. Und zwar so, und zwar ich selber auch, wie ich mich erinnert habe, wusste es nicht mehr, ich hatte es echt verdrängt. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal beschlossen habe, dass ich das auf gar keinen Fall mehr möchte, weil es mir so auf die Nerven gegangen ist.
Und anderen
ist.
Wahrscheinlich auch.
Weil wirklich so viele, es war eigentlich die Fortsetzung von Life of Brian und von Blues Brothers und diesen ganzen, wo man dann immer zitiert und, und so. Und dann haben plötzlich alle haben Helge Schneider, so geredet wie Helge Schneider und die Witze halt irgendwie wieder gekäut. Und irgendwann musste ich mich distanzieren. Und ich weiß noch, mein wo ich dann eigentlich das Thema beendet habe, war in dem Film Praxis Dr. Hasenbein 94er, 95, wo ich im Kino saß und dann raus bin einfach nach einer Dreiviertelstunde und dann gesagt, das war's jetzt mit Helge Schneider. Und seitdem habe ich ihn auch nie mehr live gesehen, habe mich nicht mehr beschäftigt damit. Ich kriege ihn irgendwie nur noch passiv mit. Aber mein Gott, war der wichtig. Und die Zitate auch, ich habe mit El Jarreau darüber gesprochen und so. Wenn ich El Jarreau höre, denke ich halt an Helge Schneider. Und wenn ich Klaus höre, da denkt man an Orang-Utan.
Ja, ja, natürlich.
Weil das Telefon ist der Telefonapparillo. Und man,
also, ja, es gibt Reis, ist natürlich.
Ja, schüttel dein Haar. Vor kurzem hat es mal einer geschrieben, wieder in einer WhatsApp-Gruppe irgendwie. Es gibt Reis, Baby. Und da ist, ja, es ist immer noch da.
Also gut gesetzt geht's. Also das Einzige, was ich aus Texas mitnahm, war: hol alles aus deinen Schläuchen.
Der Scheiß im Rad vor dir, die Stiefel.
Genau, also mein Texas-Erlebnis im Kino war ganz, ganz schlimm, weil ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, heute Arzt, saß neben mir und war sowas von begeistert, dass er gleich, also nachdem er einen Tag vorher gesehen hat, nochmal rein saß neben mir und mir jeden Witz, in Anführungszeichen Witz, schon vorher gesagt. Und das war.
Und vor allem Helge Schneiderwitze kann man nicht wiedererzählen oder so.
Das nee, weil halt, sie sind ja eigentlich auch. Und ja, okay, das Erdbeben, das muss man sich ja erstmal trauen. Ja. Mit dem Koffer und so. Aber der hat sich nochmal, es gibt ja Leute, die lachen dann extra nochmal, weil sie beim ersten Mal so gelacht haben und denken, das ist ansteckend. Mhm. Aber ich finde, es bewirkt das Gegenteil. Ich habe, irgendwann war mal ein neuer Kollege an unserer Schule und der lacht halt speziell. Und er saß mal neben mir am Computer im Stillarbeitsraum und lacht sich die ganze Zeit tot. Also so richtig laut, wie der Typ, der immer in Last One Laughing auftaucht, den ich aber auch witzig finde. Und meine Miene hat sich extrem verfinstert, weil durch das laute Lachen habe ich gedacht, der will jetzt, dass ich sage, was ist denn so witzig? Mhm. Und gerade deshalb habe ich es nicht gesagt. Ja, und
richtig so.
Habe dann in meinen Monitor gestarrt. Ja. So ist man halt.
Gut, den Rest der Filme in den nächsten Folgen. Dann gehen wir jetzt zur Musik über. Das war ein
Rekord, glaube ich, Filmrekord.
Ja, und wir sind noch lang nicht durch, da kommen noch etliche.
Wie kommt das eigentlich? Weil man jetzt in dem Alter war, wo man
also,
Cineast war.
Ich glaube, wir reden, also bisher habe ich, glaube ich, bei Filmen ein bisschen mehr beigesteuert und sind wir halt beide und du hast auch noch ganz viele eigene, das ist auch neu jetzt, ich weiß gar nicht, fangen wir jetzt damit an, dass du jetzt da auch noch irgendwie was von dir da auch noch was kommt.
Du, ich habe nicht nur Audrey Hepburn Filme gesehen.
Nein, ist doch gut, dann ich finde es gut, ich rede gerne über Filme. Ja, jetzt reden wir über Musik. Was war das erfolgreichste Album 1993?
Das weiß ich doch nicht, wie die Nummer hier ist.
Mariah Carey, Music Box. 30 Millionen.
Ging an mir vorbei.
An mir auch. Jetzt haben wir ein paar Hits. Hits des Jahres. Wir sind natürlich jetzt im Bereich Europop oder Eurotrash. Und da nenne ich jetzt ein paar Titel. Über die reden wir nicht, weil da die Alben, weil wir nicht darüber reden wollen. Aber es sind halt Hits, die sich eingebrannt haben. Nämlich What is Love?
Baby, don't hurt me.
Von Hathaway.
Und? Wir können jetzt so Ping-Pong. Dr. Alban.
Wie auch 93. Ja, ich kenne Sing Hallelujah, ist das von 93?
Ja, und ich, ich war im Studium im großen Hörsaal und es gab ein Mädchen, ich war ja vergeben, aber es gab eine, die fand ich doch sehr heiß und die hat immer so bunte Jeans getragen, das war ja 90er, wie T-Shirts, wo man eigentlich zweimal reingepasst ist, 90er hat man gedacht, 80er waren schlimm, vorher hat man gedacht, 70er waren schlimm, dann fanden wir 70er gar nicht mehr so schlimm. Und später hat man gemerkt, 90er war alles zu groß. Ja, T-Shirts, eklig groß.
Ich bin teilweise in Läden rein, XL, ohne anzuprobieren, immer XL.
Ja, das war schlimm.
Und die Hemden da bis zu den Knien.
Ja, und wenn man es dann Jahre später versucht hat anzuprobieren, dann hat man gedacht, hä, bin ich geschrumpft?
Ja, ja.
Und es sah nach nichts aus. Jedenfalls, das Mädel, ich saß dann, glaube ich, 2-3 Mal neben ihr, das war... Cool. Die hat, glaube ich, erzählt, dass sie am Wochenende als Updance zu Dr. Alban.
Ja.
Dann war natürlich ihre gemeinsame Zukunft, die war ja sowieso, weil ich vergeben war bis heute, undenkbar. Aber nee, ich war dort gar nicht mehr so schlimm. Man ist ja in Teenagerzeit schlimm. Wenn jemand Musik hört, die nicht geht, dann möchte man
auch. Nein, diese Musik war halt omnipräsent in den Diskotheken. Wenn du jetzt nicht gerade in so einen Alternative Rock Abend oder so gegangen bist, dann lief dieses Zeug halt. Da lief No Limit.
Ich war gar nicht mehr in Diskotheken in dem Alter.
22. Oh Carolina.
Von Oh Carolina, okay.
Informer.
Oh Gott.
Und Mr. Vain. Und bei Mr. Vain muss ich sagen, das fand ich auf irgendeine eklige Art auch irgendwie geil.
Ja, auf eine andere Art kann man es ja nicht geil finden. Apropos geil finden, meine Frau war, 93 ging es glaube ich los oder vorher, in Luke Perry verliebt von Beverly Hills 90210. Und sie hat ein T-Shirt von ihm gehabt und ich habe, glaube ich, exakt ausgesehen wie er. Und deshalb habe ich es auch erlaubt, dass sie Fan war. Und vor ein paar Jahren war ich in Freiburg irgendwo in einer Kneipe Irish Pub oder so, kommt einer an den Tisch und sagt, Entschuldigung, du siehst genau aus wie Luke Perry und ich weiß.
Ja, Luke Perry hatte ja nochmal einen schönen Auftritt in Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Der letzte, gell?
Ja, ganz schlimm. In Riverdale hat er noch mitgespielt und so. Mhm. Viel zu früh von uns gegangen. Inzwischen sehe ich übrigens aus wie The Sexiest Man Alive, Ant-Man, Paul Rudd.
Nee, du siehst aus wie Ben Affleck.
Nein, das stimmt nicht.
Doch, jemand kam, jedes Mal, wenn ich Ben Affleck
Nein, das stimmt nicht. Ja, okay, wenn du meinst. Jedenfalls,
ja, das stimmt.
Bevor Paul Rudd, nicht.
Das ist so.
Ja, okay, du siehst auch aus wie 100 andere. Jedenfalls, bevor, also Fluch der Karibik, bevor Paul Rudd Sexiest Man Alive wurde, kam im Lehrerzimmer auf mich zu und sagte, ich habe gestern einen Film mit dir gesehen. Ich, hey, das ist ein Ant-Man. Ich, hey, Ant-Man, keine Ahnung. Und dann bist du, hey, wow. Ne? Das bringt mir zwar nichts, aber trotzdem.
Noch ein Hit des Jahres, Cantaloupe. Von Us 3 oder US 3, basierend auf einem Klavierriff, glaube ich, von Herbie Hancock. Und dann haben die da eigentlich was ganz Gutes, hat mir sogar gefallen.
Ich glaube, ich habe es auf CD.
Ja,
das Schlagzeug ist cool.
Ja,
das war auch so ein bisschen besser gestellten Musik.
Ja, absolut.
So. Aber Eurotrash, das war schon hart.
Das war hart, aber mittlerweile auch teilweise schon wieder rehabilitiert. Also es gab jetzt eine wirklich fast schon berührende Szene mit in Ted Lasso in dieser grandiosen Apple TV-Serie mit einem Lied von Rick Astley,
ja, Rick
das Astley. Dann als Chor bei einer Beerdigung gesungen wurde. Und da muss man sagen, so.
Rick Astley ist auch Smiths-Fan. Ah, an dieser Stelle muss ich leider... Was denn?
Morrissey.com. Ach so, ja, Entschuldigung. Nein. Oh ja. Nein, ich war out of place.
Ich verzeih ihm das. Marc war vorschnell. Er hätte recht gehabt.
Ja.
Er hätte recht gehabt. Andy Rourke, Bassist der Smiths, starb vor, glaube ich, 2 Wochen. Und im Schatten von Johnny Martin Morrissey ist es natürlich schwierig, als das Genie, das er war, erkannt zu werden. Wenn man nämlich seine Bassläufe hört, merkt man erst, was der da eigentlich macht. Und er kommt eigentlich aus dem Funk. Und Billy Bragg hat, glaube ich, ihm zu Ehren eine B-Seite, die keine Sau kennt, von Smiths, nämlich das Lied Gene, B-Seite von This Charming Man, meine ich, hat er gespielt und erzählt vorher, dass immer, wenn Johnny mal Platz lässt, und das macht er wahrlich nicht oft, kommt irgendein Basston, bei Gene ist irgendwie so ein Slap, Ton oder sowas und ja, damit das Genie und die Kreativität von Andy Rourke herausgestrichen.
Im Nachruf in der Süddeutschen Zeitung wurden 3 Anspieltipps erwähnt, wenn man hören möchte, was das für ein toller Basser war. Welche 3 waren es?
Weiß nicht, Barbarism Begins at Home wahrscheinlich.
Ja.
This Charming Man.
Ja.
Ich würde sagen noch Heaven Knows I'm Miserable Now, weil das so eine schöne Melodie ist, aber wahrscheinlich The Queen is Dead.
Queen is Dead, ja. Gut.
Ich habe es nicht mal gelesen, aber ich weiß das. Und natürlich Tina Turner.
Tina Turner. Ja, wir haben sie oft schon gelobt. Es ist nicht nur unsere Musik, aber,
nee, aber
sie als Frau ist der Hammer. Oh, ich habe dieses Lindbergh-Bild nochmal, wie sie am ungesichert auf dem Eiffelturm hängt.
Ja, ich auch.
Nochmal mit den
Stilettos. Das Lindbergh?
Ich glaube, ja. Nee, tolle Frau, tolle Biografie, tolle Geschichte und ich finde ja auch auf Private Dancer, dann Mad Max 3 Soundtrack und auch diese Live in Europe etliches, was mir durchaus auch gut gefällt und was ich mir auch allen Ernstes freiwillig immer mal gerne anhöre.
Ja, man möchte, also ist jetzt jemand, den man gut finden möchte, weil ich kann überhaupt nichts Negatives an. Nee. Vielleicht ihre Frisur, aber dass man mit wie halt noch gürtelkurze Röcke trägt und denkt, scheiße geil, ich gehe aber auf der Bühne, dass es kracht, das finde ich unglaublich.
Ja, ganz toll. So, wir beginnen mit den Alben, die uns unser Kollege Robert DeMarie, 1001 Alben Musik, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist, vorschlägt. Er hat etliches 1993.
Da hat er glaub, beginnen, viel Zeit gehabt.
Ja, wir beginnen in England und er steigt eigentlich maximal fulminant ein, mit einer Platte, die so den Startschuss markiert für etwas, was jetzt die nächsten Jahre Britpop genannt wird. Und ich habe heute ganz im aktuellen Rolling Stone, ist ein Artikel über Britpop, über den Beginn von Britpop. Und es ist halt wie bei allen Hypes und bei allen Strömungen, es beginnt eigentlich als von irgendwelchen Bands in einer Region, in einer Stadt. Wir sind in Camden Town in London und da treffen sich Musiker, DJs von Blur, von Elastica, von Echo Belly, von Lush, diese Bands der ersten Stunde in Pubs und da gründen sich Bands und die haben vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten, vielleicht auch nicht und dann springt plötzlich die Presse drauf an und dann kriegt es ein Label und dann springt die Plattenfirmen drauf an und die Musikindustrie und dann entsteht ein Hype und den reiten sie dann, jatzen sie hoch und reiten ihn dann zu Tode und die 90er von 93 bis 97 etwa sind jetzt Britpop Und ich war oft in England, in jedem Jahr eigentlich in dieser Zeit und habe das so richtig mitverfolgt. Ich war 1993 in den im Herbst in Irland, da war von Britpop noch, habe ich noch gar nichts mitgekriegt, das war noch voll in der Grunge-Hand eigentlich. Und dann 94, 95 war in jedem Laden, in jedem Pub, in jedem Kleidergeschäft lief Britpop. Die großen vier, Oasis, Blur, Pulp und Suede. Und mit denen beginnen wir jetzt.
Und plötzlich war der Union Jack, auch von Spice Girls und so. Ja. Gar cool. Nicht mal Symbol für irgendwas rechts oder sonst was. Ja.
Also war im Grunde, was die Musik, was sie hat, ist auf jeden Fall, wo sie sich auch unterscheidet vom amerikanischen Alternative Rock. Sie ist fröhlich, sie ist poppig. Ja, die Engländer können halt auch nicht anders, als immer irgendwie bei großen Melodien und tollen Refrains landen und tollen Akkordfolgen. Sie ist nicht melancholisch, sie ist euphorisch ganz oft, sie ist urban, sie ist nicht introvertiert, sie ist auf jeden Fall eher hedonistisch und exaltiert und poppig einfach. Und die Band, die hier jetzt den ersten Riesen-Smash-Hit landet, sind Suede, die schon von der Presse gefeiert wurden vor der Veröffentlichung des Albums. Die Presse freut sich jetzt auch wieder, nachdem sie in den 80ern, also die alte Musikpresse wie New Musical Express und Melody Maker, die ja in den 80er so ein bisschen Einfluss verloren hatten an so Smash-Hits und so Bravo-Magazine, die sind jetzt froh, dass sie endlich mal wieder irgendwie was zu melden haben und auch wieder Hypes erzeugen können, und das machen sie hier auch, und Suede ist die erste Band, die sie sich hier aussuchen. Und ich habe mir diese Platte jetzt nochmal, dieses Debütalbum angehört, zweimal im Auto, und muss sagen, ich finde es noch besser, als ich es in Erinnerung hatte. Ich finde es von vorne bis hinten fantastisch. Es fängt grandios an mit So Young. Animal Nitrate fand ich immer schon toll. Ein Wahnsinnsrefrain mit einer unfassbaren Gitarre. Dieser Gesang von, wie heißt der, Brad Anderson, glaube ich, ist so ein bisschen, kann einen vielleicht leicht nerven.
Auch oft aber, so.
Ja, aber er klingt eigentlich wie ein, er hat so ein bisschen was David Bowie-haftes, aber viel theatralischer und viel exaltierter und dann mit dieser sich überschlagenden Stimme.
Hysterisch,
man. Ja, fast so ein bisschen hysterisch, genau. Aber es ist wirklich so eine tolle Platte, tolle Balladen auch drauf. Und das letzte Lied, vor allem The Next Life, ist mir jetzt nochmal aufgefallen als ein Lied, das eigentlich schon da hinweist, wo Radiohead als nächstes landen. Also dieses Lied klingt eigentlich wie die künftigen Radiohead schon. Und ich verwette, weiß nicht was, dass Radiohead dieses Lied sich ganz genau angehört haben. Ich habe noch nie was gelesen, aber es ist so offensichtlich, dass Suede hier eigentlich einen Schritt weiter waren, denn das Debütalbum von Radiohead klingt ja noch überhaupt nicht nach Radiohead.
Das auch 93 erschienen.
Auch von 93,
ja.
Ja, also Suede, tolle Platte, die ich mir jetzt auch nochmal auf Vinyl zulegen werde, habe ich beschlossen.
Ja, das ist kein Fehler.
Ja.
Das auch, also Brad Anderson ist so ein bisschen androgyn,
ja,
und so, das kommt ja alles.
Da geht es auch drum, also auch Flirt mit der Bisexualität in den Texten auch immer wieder wohl. Und ja, eigentlich, also Musikstil, und der taucht ja jetzt im Britpop ganz oft wieder auf, ist Glamrock-Ursprung. Dann haben sie oft so psychedelische Effekte drin, indem sie so Flanger über den kompletten Sound drüber machen oder auch manchmal nur übers Schlagzeug, also so Phasing-Effekte, die ja immer so an die 60er erinnern und dann so, ja, so leicht psychedelisch wirken dann. Das hört man ja dann, das haben ja Blur drin und das haben Oasis ja dann auch wieder. Und ansonsten ist es einfach ein unfassbar tolles Pop-Rock-Album, das richtig Spaß macht und das mir jetzt nochmal so, dass ich nochmal so geil fand beim zweimal durchhören.
Ja, an einem Fuß immer in den 60ern
eben. Immer drin, ja, alle. Und dann können wir vielleicht auch gleich noch, wenn wir schon im Britpop sind, über Blur sprechen, mit dem grandiosen Titel Modern Life is Rubbish.
Es gibt eh viel gute Titel.
Ja.
Logic Will Break Your Heart heißt eine Platte von The Stills, die ist aber von viel später, aber
auch ein
oder Tokotronic, pure Vernunft darf niemals siegen. Ja. Solche Slogans finde ich super. Ja.
Modern Life is Rubbish, noch nicht der ganz große Durchbruch, der folgt erst 94 für Blur, aber finde ich auch nochmal ein Tacken besser als das Vorgängeralbum, wie hieß es, Leisure?
Leisure. Finde ich gut, aber.
Ja, du findest es gut. Du findest es besser, glaube ich, als ich. Ich finde Modern Life jetzt besser als das, aber auch noch nicht ganz so gut wie dann Park Life. Aber Turn It Up ist natürlich ein Oberknaller. For Tomorrow ein, also da weiß man jetzt schon, das wird einfach eine ganz, ganz große Band, finde ich. Sunday Sunday.
Das finde ich gut, mit Bläsern, und ich finde es trotzdem, ich finde es eigentlich, dass
ganz
das
eigenwilliger Stil. Ja. Und Resigned hat mir immer noch dieses Schwebende, was sie ja dann auch haben, noch so. Dieses, ist einfach toll.
Also immer, wenn es zweistimmig wird bei Blur, finde ich, das machen sie bei Lesher auch ganz viel. Dann bin ich jetzt für mich so dieses Blur-Gefühl, wenn es zweistimmig wird.
Und jetzt wird noch in diesem Rolling Stone-Artikel in der aktuellen Ausgabe wird noch einer erwähnt, ein guter alter Bekannter, der 93 auch eine Platte gemacht hat. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich, obwohl ich auf Spotify mich auch nochmal mit ihm beschäftigt habe, mir diese Platte durch die Lappen gegangen ist. Stephen Duffy wird hier als Wegbereiter genannt in diesem Artikel für den Britpop mit seinem 93er Album Music in Colors. Und ich habe es mir heute im Auto durchgehört, und da ist ein Lied drauf, Natalie, das ist eigentlich in einer besseren Welt ein Hit, ein Top-10-Hit.
Was denn nicht mal die
für
Single?
Ein...
Kiss Me.
Kiss Me, ja, wir finden Stephen Duffy, verfolgen wir, Gründer von Duran Duran, Mitbegründer von Duran Duran, dann eine kurze Two-Hit-Wonder-Solo-Karriere als Synthie-Popper um 84, 85 rum, dann ist er eigentlich wieder verschwunden und jetzt macht er tollen, tollen, poppigen, leichten, fluffigen Gitarren-Pop-Rock. Nigel Kennedy wirkt irgendwie noch mit auf dieser Platte und Natalie ist so ein fantastisches, tolles Lied und wird hier wirklich als Wegbereiter auch des Britpop genannt in diesem Artikel. Und die Platte ist nicht durchweg gut, aber bei Natalie hört man auch nochmal, warum Robbie Williams auf ihn aufmerksam wurde. Er hat ja dann später mal ein ganzes Album für ihn geschrieben, also allerdings nicht mehr ganz so erfolgreich war, weil er wirklich ein bisschen klingt in den unteren Lagen wie Robbie Williams auch. Stephen Duffy.
Der ist ja gleich in der Lilac Times.
Ja, ist die gleiche Zeit eigentlich. Er macht parallel dann noch diese Folk-Sachen eben. Aber das ist wirklich ein tolles Album hier. Music in Colors, muss ich mich nochmal befassen
damit. Hör ich mir an.
Ganz toll. Ja, gefällt dir auch. Jede Wette gehe ich da ein. Und gleich noch der nächste bei Dimmery. Der Modfather. Wir sind ja eigentlich, ich habe mir überlegt, dass Paul Weller eigentlich der englische Neil Young ist. Vom Output. Aber Neil Young gilt ja als Godfather of Grunge und Paul Weller ist eigentlich der Godfather of Britpop auch. Und wird ja auch zitiert und sie nehmen ihn ja her. Und er ist ja eigentlich auf dem dann vieles basiert, was da auch in den 90ern passiert. Aber interessanterweise macht Paul Weller sein zweites Soloalbum Wildwood und es klingt überhaupt nicht britisch, sondern extrem amerikanisch. Also man muss eigentlich an Neil Young denken, wirklich auch bei der Musik. Es ist ein tolles, handgemachtes Pop-Rock-Album mit Folk-Elementen, leichten Country-Elementen drin. Sie klingt wirklich amerikanisch. Meine Assoziationen waren Neil Young und viel Soul drin. Also sogar an Marvin Gaye muss man teilweise denken. Ganz tolle Stimme, er singt großartig und ist wirklich... muss zu meiner Schande auch gestehen, dass ich Paul Wellers Solo-Oeuvre nicht kenne. Und es war ein Fehler, weil diese Platte ist toll.
Ich glaube, da gibt es auch Licht und Schatten. Ich finde es bei Paul Weller interessant, dass er mit The Jam eigentlich... Britpop vorwegnimmt, auch ein bisschen kantiger und so, dann kommt er plötzlich mit Style Council, wo man denkt so, was macht er jetzt?
Ja.
Weil das irgendwie für mich nicht so wahnsinnig organisch war.
Ja, das war halt ziemlich synthetischer Soul und jetzt landet er aber wieder richtig beim Früh-70er Soul. Also es ist wirklich Marvin Gaye und es ist jetzt aber auch richtig authentisch und nicht mehr Plastik und nicht mehr irgendwie
mit Synthesizer. Ich fand gar nicht so synthetisch.
Ja, aber schon so arg, so perfekt. So.
Ja, das war halt die ganze Zeit mit Matt Bianco und...
Ja, eben, aber der Soul, der eigentliche Soul ist ja nicht so glatt perfekt irgendwie, sondern er lebt ja ein bisschen mehr. Aber toll, Wildwood von Paul Weller, finde ich jetzt, bin ich jetzt auch wieder froh, dieses Album entdeckt zu haben. Durch den Dimmery, den guten alten.
Ha, sehen Sie mal.
Und eine Band, kennst du die? Die Auteurs?
Nö.
Auch eine Britpop-Band. Und gut, und hör dir das an, auch das wird dir gefallen. Zwei Anspieltipps auf dieser Platte, Auteurs, New Wave, Showgirl und Junk Shop. Ganz toller, ein bisschen leicht melancholischer, unfassbar melodiöser
das hat sich
Pop mit 60er Jahre viel drin. Ich finde so Beatles, muss vielleicht an Small Faces, Turtles, muss ich ein bisschen denken. Gitarrenpop, wahnsinnig tolle Melodien, Streicher drin, also so Beatles mittlere Phase, Rubber Soul etwa. Luke Haynes heißt der Mastermind, der später nochmal bei einer tollen, dunklen, wie sie hier genannt wird, dunkle, zwielichtige Europop-Band Black Box Recorder.
Ja, die mir
wahnsinnig gut gefallen haben.
Andrew Ridgely.
Andrew Ridgely hatten die einen tollen kleinen Hit. Und da war er auch wieder dabei.
Ah.
Ein interessanter Typ. König der Slacker-Generation wird er hier genannt. Wir sind ja in der Generation X hier auch, nach dem Roman von, wie hieß er, Douglas Copeland. Und ja, so diese Typen, die eigentlich überqualifiziert waren, aber untermotiviert für
Ethan Hawke in Reality Bites.
Ja, ganz genau. Sehr gut. Auteurs, New Wave heißt die Platte, sehr, sehr interessant. Die haben nur zwei Alben gemacht und dann war fertig und später haben sie es nochmal irgendwie versucht, dann ging aber nicht mehr viel. Und wurden auch von der Presse hochgelobt, waren aber leider nicht so erfolgreich, wie sie es verdient gehabt hätten.
Das gibt's leider oft.
Jetzt gehen wir nach Amerika und auch hier wieder fulminant. Einerseits, was den absurden Erfolg dieses Albums angeht, andererseits auch, was die Wichtigkeit dieses Albums in meiner Biografie angeht, The Smashing Pumpkins, Siamese Dream. Und was es zu diesem Album zu sagen gibt, ist, dass nichts darauf hinweist, dass diese Band zu diesem Album imstande ist, diese zwei ersten Alben davon, das ist meilenweit weg von dem, was auf dieser Platte jetzt passiert. Und ich weiß auch nicht, wo deren Inspiration herkommt. Es gibt nichts, was so klingt. Es gibt keine Referenz. Man weiß nicht, wo da irgendwelche Elemente, bei Pearl Jam kann man ja noch sagen, so, ah ja, oder bei Nirvana, mittlerweile fallen mir ja 5 Bands ein, wo ich denke, die, ah ja, ganz klar, die haben das alles zusammengeschustert. Was die Smashing Pumpkins auf dieser Platte machen, ist mir ein völliges Rätsel. Es war vorher nicht so gut und es war hinterher auch nie mehr so gut. Es ist ein Meisterwerk eines Größenwahnsinnigen, nennt Stimmery, und es ist völlig zu Recht so. Er spielt alle Instrumente selber auf dieser Platte, hat sich später herausgestellt. Er war nicht zufrieden mit dem, was die Kollegen da gemacht haben, hat den Bass, alle Gitarren eingespielt und es sind viele, viele Gitarren auf dieser Platte. Außerdem Schlagzeug, und das ist wirklich, teilweise höre ich mir dieses Album an und höre nur aufs Schlagzeug, was Jimmy Chamberlain, der ja dann immer heroinabhängig auch war und immer wieder rausgeflogen ist und dann doch wieder genommen wurde, was der da macht, ist unfassbar, finde ich. Und diese Platte ist hart, auf irgendeine ganz seltsame Weise melodiös, kein Hardrock, kein Grunge, ich weiß nicht, was das ist. Es gibt auch keine anderen Gitarren, die so klingen. Die Gitarren klingen so, als wären die Saiten mehr gespannt als bei anderen. Es klingt immer alles kurz vor dem Zerbersten, super verzerrt, super komprimiert. Butch Vig, der Nirvana-Produzent, hat dieses Album produziert und ist eigentlich jetzt auch im Produzenten-Olymp angelangt und gründet ja dann kurz darauf Garbage. Und dann ist der ist jetzt einfach ein Name in dieser Szene. Ich habe diese Platte, ich weiß nicht wie oft, gehört. Ich habe die Band zweimal live gesehen bei Rock am Ring am Vorabend, völlig durchgedreht. Es sah auch nie eine Band so aus. Die sind mit Polundern auf der Bühne gestanden, mit kurzen Haaren. Billy Corgan hat mal in einem Break einfach seine Fingernägel studiert. Es war so ein seltsames Understatement-Coolness, die ich 93, 94 unfassbar toll fand.
Ich habe die Smashing Pumpkins immer umfahren. Und ich glaube, es liegt an der Stimme, weil die mich irgendwie genervt hat. Also Placebo und Smashing Pumpkins vom Gesang her für mich ganz schwierig. Immer so, ist natürlich, also das kann ja trotzdem, ist ja schlimm, wenn man deshalb sich mit einer Band nicht beschäftigt und ich hole es nach. Mhm. Ich als Indie-Heini muss sagen, Smashing Pumpkins und My Bloody Valentine finden in meiner Biografie keinen Platz.
Ja, ich weiß nicht, ob die heute noch, also ich finde, die sticht raus, es gibt kein Album, es gibt auch bis heute nichts, was so klingt. Selbst das Nachfolgealbum ist dann schon wieder, es ist da immer seine Stimme, die natürlich Wiedererkennen erzeugt, aber diese Platte klingt, ist völlig einmalig in der Musikgeschichte. Es gibt überhaupt nichts links, rechts, oben, unten, was, wo man irgendwie andocken könnte. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es ist echt ein Geniestreich. Demery beschreibt hier auch, das Monster Silverfuck verschmelzt die Power Black Sabbath mit der Dynamik von Led Zeppelin und der Psychedelia von Pink Floyd. Das sind irgendwie so Versuche, das irgendwie zu beschreiben. Aber man könnte auch drei andere Bands nehmen, es wird genauso wenig stimmen. Today war so ein Indie-Hit, auch Disarm natürlich, auch oft in Filmen eingesetzt. The Killer in Me is the Killer in You, was auch immer er singen wollte. Aber wir haben es nachgespielt und nachgegrölt und haben uns gefreut an dieser Platte. Und sie ist so ein ganz wichtiger Soundtrack dieser Jahre 93, 94, 95 für mich persönlich und viele meiner Kumpels aus dieser Zeit auch. Grüße an Niki, falls er das jemals hört hier.
Ich schäme mich gerade ein bisschen.
Warum?
Geht doch nicht.
Nein, das geht doch nicht. Jetzt probier es mal, aber ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert.
Ich will es gut finden.
Ja. Jetzt machen wir mal was, wo du vielleicht was sagen kannst dazu. Amy Mann.
Zu der kann ich relativ wenig sagen. Ich weiß nur, dass die Lieder auf dem Magnolia-Soundtrack schön sind. Ja. Aber ich finde es gleichzeitig anstrengend. Mhm. Weil ihre Melodien, irgendwie ist wie bei Joni Mitchell, dass es mir irgendwie zu verschachtelt ist.
Ja.
Und sehr anstrengend.
Ja.
Aber ich glaube, sie ist super cool.
Ja, ich habe sie eine Weile wahnsinnig gern gehört und zwar auch zu dieser Magnolia-Zeit. Diese Platte hier, Whatever, ihr erstes Solo-Album, sie hat in einer Band gespielt, Till Tuesday, und hatte da einen Mitmusiker, nämlich John Bryan, und den habe ich eigentlich entdeckt als Produzent dann von Amy Mann unter anderem und auch von Fiona Apple, und der hat auch einige Soundtracks produziert von diesen Filmen mit die so in den frühen 2000ern, Punch Drunk Love und diese Filme mit diesen Franzosen, wie heißt der, Gondry, Michel Gondry, hier Vergissmeinnicht und so weiter mit Kate Winslet und diese abgefahrenen Filme, die es da eine Weile gab irgendwie, die alle den gleichen Drehbuchautor haben, dem Name mir gerade nicht einfällt, Kaufmann, glaube ich, oder so. Und da hat ganz oft John Bryan die Soundtracks produziert und das ist ein wirklich schön verschachtelt, passt eigentlich gut, ganz verspieltes, schräges Zeug, aber trotzdem unglaublich melodiös auf irgendeine ganz drollige Art fast schon. Und ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Debütalbum von Amy Mann. Es klingt rougher, es klingt nicht ganz so glatt und verspielt und schön, es klingt ein bisschen rockiger, aber auch ein wenig langweiliger, fand ich, obwohl ich ihre Stimme sehr mag. Aber ich war jetzt nicht direkt überzeugt von diesem Album und finde es jetzt nicht ganz so zwingend, dass es hier auftauchen muss.
Ja, bei 93 sind es ja so viele. Ich meine, das sind vielleicht nicht alle zwingend.
Ja. Eine, die ich damals nicht gehört habe, aber von der man viel gelesen hatte, weil sie sehr explizit war in ihren Texten und sehr viel sexuelle Anspielungen auch in einem, so einem selbstbewussten feministischen Stil artikuliert hat, ist Liz Phair. Exile in Guyville. Ich erinnere mich an so Textzeilen wie Fuck me from behind and we can both watch TV und so weiter irgendwie. Also Demery beschreibt hier, Fair kanalisierte jugendliche Ängste und Ressentiments in 18 gestraffte, atemberaubend ehrliche Tracks. Beziehungen mit bildhaften Ausdrücken. Ein exemplarischer Titel ist Fuck and Run. Ein Album voller Wut und Schönheit. Und ich habe es damals gar nie so richtig wahrgenommen, dieses Album. Und wenn man es heute anhört, dann klingt so, wo man denkt, yes, es klingt das nach frühen 90ern.
Ja, das ist
es ist einfach so. Genau diese Musik. Frauenrock aus den frühen 90ern, Belly, wie diese ganzen Bands hießen dann, mit Frauengesang. So Alternative Rock. Nicht ganz so hart, eher melodiös, aber auch immer ein bisschen schräg. Was gab es denn da noch? Sleater Kinney und diese ganzen Bands.
Ich habe mir letzte Woche mal aus Interesse, weil ich die Platte seit 1994 habe und damals ein paar Mal angehört, eben Butch Vig, Garbage.
Hm.
Es ist wie Klischee der 90er und ich glaube, mir gefällt ein Lied so richtig und der Rest ist okay.
Ja, zu Garbage kann ich eine Menge sagen.
Das glaube ich, aber wenn ich habe die Platte gehört und habe gedacht, jetzt kommt, glaube ich, ein super Lied, so im Auto und dann so,
Ja, gar nicht. Ja, ich finde, ja,
also bis auf das Lied Stupid Girl habe ich wenig entdeckt. Ich finde es so konstruiert
irgendwie. Ja, Garbage ist ein Sonderfall, weil es extrem konstruiert ist. Also diese Sachen hier sind halt viel dreckiger und viel authentischer und auch viel trashiger produziert auch insgesamt.
Ja, der Gesang ist ganz oft weit hinten bei ganz vielen. Ja. Und ich habe bemerkt, dass mich das echt langweilt. Und härtere Musik langweilt mich eh immer mehr. Warum auch immer, aber weiß es nicht.
Ja, jetzt gibt es eigentlich so mehr und mehr amerikanischen Alternative Rock, der nicht mehr ganz so rockt, also der irgendwie Rock-Grundlagen hat, aber nicht mehr grungig rockt und wo man auch nicht mehr so eine deutliche Aggression oder Wut raushört. Und da gibt es jetzt gleich noch eine Band, die große Kritikerlieblinge damals waren und auch viel liefen, auch in den Indie-Discos oder in den Alternative-Discos, und das waren die Afghan Whigs. Gentleman hieß ihr Debütalbum.
Geht es auch viel um Beziehungen.
Viel um Beziehungen, Sexualität, auch eher so abgründige Sexualität. Und die haben dann so Indie- oder College-Radio-Hits gehabt. Der emotionale Höhepunkt des Albums ist My Curse, eine Ballade aus der Sicht einer Frau. Postpubertäre Angst. Und dann erforscht dieser Sänger Dully, wie heißt er? Greg Dully. Greg, die dunkelsten Winkel der männlichen Sexualität mit unerschrockener Ehrlichkeit und trockenem Humor. Be Sweet ist ein tolles Lied. Ich muss aber sagen, hier eine schöne Zeile. Ladies, let me tell you about myself. I got a dick for a brain and my brain is gonna sell my ass to you. So irgendwie immer. Debonair ist, glaube ich, der Hit dieses Albums, auch auf Spotify das beliebteste Lied dieses Albums. Ich muss sagen, dass mich die Stimme immer so ein bisschen, mir war es dann immer ein, zwei Lieder fand ich gut und dann wurde es so zäh, weil es auch immer so in so einem seltsamen Mittempo und die Stimme mich irgendwie so ein bisschen langweilig, irgendwie, das war mir zu gleichförmig dann auch, oder zu zäh, ich glaube zäh ist das Wort, diese Musik klingt irgendwie zäh für mich, obwohl ich hatte auch zwei CDs und habe mich immer mal wieder versucht und finde auch einzelne Lieder ganz toll, aber insgesamt finde ich es ein bisschen anstrengend.
Die anstrengend ist auf jeden Fall, aber das passt ja zum Inhalt, was ich gut finde, er ist jetzt immer gleich, er schreit manchmal, dann ist er wieder zurückhaltend und das Emotionale, das ist auch ein bisschen anstrengend, aber ich finde es interessanter wie vieles.
Ja, ich habe dann das Nachfolgealbum hatte ich dann noch und das danach glaube ich auch nochmal, das Gentleman, da bin ich auch nie so richtig reingekommen. Aber interessant, haben jetzt auch gerade aktuell wieder eine Platte gemacht oder haben sich wieder vereinigt. Jetzt einer, der auch da reinpasst, auch amerikanischer Alternative, aber viel weniger rockig und viel leichter und viel netter und schöner und süßer eigentlich fast schon, Grand Lee Buffalo. Lief auch wahnsinnig oft im amerikanischen Rockradio und College-Radio, als wir da in den USA waren. Fuzzy hieß die Platte. Kennst du?
Nein.
Ganz schön. 12-seitige Gitarre, also man hat so Birds-Assoziationen irgendwie drin. Ganz schön melodiös. Wirklich tolle Songs. The Shining Hour war ein Hit. Also das wahrscheinlich kennst du das. Und Grand Lee Buffalo ist dann nochmal, der Sänger Grand Lee Phillips ist dann nochmal aufgetaucht, nämlich als Straßenmusiker in der Serie Gilmore Girls.
Was? Oh, die habe ich ja letztes Jahr binge-watchen müssen. Ja,
mit der immer Musik macht, das ist Grand Lee Phillips.
Ach cool, weil ich habe mir gesagt, der ist cool.
Ja, Menschenskinder. Also Grand Lee Buffalo gefällt dir auf jeden Fall.
Ja, ich fand immer so, hey, wer ist das? Ja. Und habe dann immer gehofft, dass ich irgendeinen Hinweis kriege. Also ich habe gesagt, das ist doch sicher. Sonic Youth rennt ja auch mal irgendwann in Gilmore Girls rum.
Ja.
Verrückt.
Toll. Ja, und dann kommt das Album, auf das ganz, ganz viele Menschen gewartet haben und 15 Millionen haben es gekauft, obwohl die Band wirklich einiges dafür getan hat, es extrem unhörbar und unattraktiv zu machen. Nirvana bringen ihr Nachfolgealbum von Nevermind raus, In Utero.
Eigentlich ist es ja blöd, dass man da drauf wartet, weil man, also die Millionen, die drauf warten, möchten ja eigentlich eh nur, dass es ein Nevermind Teil 2 gibt.
Und das haben sie halt gerade mal nicht gemacht. Schon der Sound weist in eine ganz andere Richtung. Es ist wieder ein typischer Steve Albini. Es rumpelt und kracht. Und aber nicht auf eine gute Art und Weise wie Nevermind oder auf eine mainstreamige, sondern Steve Albini klingt nie so nach Mainstream. Er macht es irgendwie immer sperrig, finde ich.
Wobei, es gab ja zwei Lieder, wo man gedacht hat, aha, jetzt macht man eigentlich das Gleiche, dass die Single auch rauskommt in die Charts. Rape Me fand ich extrem wie...
Ja, Rip-Off. Ja. Smells Like Teen Spirit, klar.
Und Heart-Shaped Box fand ich besser.
Super Lied. Mein absolutes Lieblingslied.
Ich war ja in New York, wie ich schon mal gesagt habe. Und dann weiß ich noch, wir sind irgendwie ins Hinterland gefahren, weil dort ein Skulpturenpark war. Da sieht es aus wie im Schwarzwald. Das war in den Sommer, das war im Oktober. Es war unglaublich schön. Und dann waren wir auf irgendeiner Anhöhe und man sieht auf so einen Fluss. Was weiß ich, ob das der Hudson River, keine Ahnung. Jedenfalls kommt im Radio plötzlich Heart-Shaped Box. Das weiß ich noch. Da habe ich gedacht, oh cool. Und das finde ich eigentlich echt ein gutes Lied. Dann gibt es noch All Apologies. Ja. Und es gibt eine sehr zarte Coverversion von Sinead O'Connor auf ihrem Universal Mother Album.
Ja. Ja, es ist ein Album mit wirklich ein paar langweiligen Liedern, aber gefälligen Liedern, wie Rape Me jetzt oder Penny Royalty, je nachdem. Dann All Apologies, auf jeden Fall ein Lied, das dann ja zu denen gehört, die man auf jeden Fall sehr, sehr gut anhören konnte. Und dann haben sie aber halt auch eine ganze Menge Zeug drauf, das im Grunde nicht hörbar ist. Tourette's, Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle oder auch das letzte. Die sind halt dann absichtlich so, dass sie diese falschen Hörer halt, ich will nicht, dass er meine Lieder singt, wieder vertreiben soll. Und die halt zeigen, wo Nirvana halt auch herkommen, nämlich aus dem Punk und aus dem Hardcore-Punk und aus dem überhaupt nicht melodiösen Genre. Und da ist eine Menge Wut drin und da ist eine Menge Frustration hörbar auch. Und es ging Kurt Cobain halt auch einfach nicht mehr gut. Also er hatte extreme Magenprobleme. Es gibt ja auch Thesen, die sagen, er hat eigentlich Drogen genommen eher als Schmerzmittel als irgendwas anderes. Er hatte wahnsinnige Magenschmerzen wohl immer und auf den Tourneen dann auch wirklich gelitten körperlich, immer dünner auch, teilweise auch also komplett untergewichtig. Und er war ja jetzt auch ein Tabloid-Thema, ein Boulevard-Pressenthema, eigentlich vor dem Internet schon auf eine Art und Weise auch so ganz ekelhaft in den falschen Magazinen dann natürlich immer auch mit seinem Kind und mit Courtney Love und so. Das war natürlich auch alles nicht mehr schön. Und das war, Dave Grohl beschreibt es ja auch in seiner Autobiografie, dass das auch eine Dimension angenommen hatte. Und er hat halt alles abgekriegt, viel mehr. Dave Grohl konnte durch die Straße gehen. Unbehelligt, aber Kurt Cobain halt nicht. Und dann ist eigentlich am Tag, glaube ich, der Veröffentlichung der dritten Single oder vierten Single Penny Royalty stirbt er dann und dann wird eigentlich die Veröffentlichung auch zurückgenommen. Wenn man sie gekauft hat an dem Tag, war sie eine Menge wert dann später, weil sie dann eigentlich zurückgezogen wurde nochmal. Und dann ja, war das so das erstmal letzte Zeichen von Nirvana und bis es dann halt immer wieder neue Deluxe-Fassungen gab und auch nochmal irgendwelche Demo-Aufnahmen und das Unplugged dann natürlich auch noch.
Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob das dort war, als ich im Wallis war, im Januar, da kam in den Nachrichten kam sein Zusammenbruch in Rom. Mhm. Weiß ich noch genau, wie sieht man, wie man ihn in einen Krankenwagen reinschiebt und so und dort war es ja schon nah dran.
Ja.
Ich glaube, Überdosis oder irgendwas. Und da saß ich vor dem Fernseher und dachte, scheiße, das geht nicht gut.
Ja. Duff McKagan beschreibt in seiner Autobiografie, dass er Kurt Cobain noch getroffen habe, und zwar am Flugplatz, als er dann zum letzten Mal nach Seattle geflogen ist. Er war, glaube ich, nochmal, als er dann aus Europa kam, ist er nochmal nach Los Angeles und dann von dort nach Seattle geflogen. Und auf dem Flug saßen die wohl am Flugplatz noch eine Weile nebeneinander, haben sich unterhalten und dann zwei Tage später hat er sich ja dann in Seattle erschossen.
Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Wie heißt der Sänger von Screaming Trees?
Mark Lanegan.
Ja, Mark Lanegan. Ich kenne ihn eigentlich eher als Solo-Künstler. Der wollte sich eigentlich noch bei ihm melden. Und der war aber auch so ein bisschen im Tran und hat es dann nicht getan und hat sich dann schwere Vorwürfe gemacht.
Ja.
Weil das war ja eine Szene und mit Alice in Chains und so alles irgendwie Junkies halt.
Mhm. Ja, der Abschiedsbrief dann, zitiert er dann Neil Young nochmal. It's better to burn out than to fade away. Aus Rust Never Sleeps, glaube ich, von dem Album. Wie heißt das Lied? My, my, hey, hey.
Ich glaube, dann hat sich Neil Young ja distanziert von dem Satz.
Ja, ja.
Weil er auch nichts bringt.
Ja, bringt nichts. Genauso wie I hope I die before I get
old. Ja, oder live fast, die young, was ja, für ein ja. Scheiß.
Genau. Okay, jetzt kommt eine Musik, die unfassbar präsent war. Auch ein Soundtrack meiner Studienzeit, aber keinen, den ich freiwillig gehört habe. Alle anderen haben es gehört, ich nicht. Es lief überall, es lief in den WGs, es lief in den Diskotheken. Jamiroquai, Emergency on Planet Earth. Als ich zum ersten Mal Jamiroquai gehört habe, dachte ich, es sei Stevie Wonder. Dachte,
ja,
es
klingt
so, wird jetzt Stevie Wonder, wo kommt jetzt der da wohl her?
So, klingt extrem schwarz.
Ja. Funk. Tanzbar, 70er Funk, Vollgas natürlich,
Streicherbläser,
unglaubliche Funk-Grooves.
Also wenn man auf die Musik steht, ist die Platte der Wahnsinn.
Ja, wir haben viel MTV auch immer geschaut, natürlich in der WG, der war überall und uns ist eigentlich ziemlich auf die Nerven gegangen mit seiner Kappe und so, mach den weg.
Ja, ja, aber man wollte es, also ich wollte es auch gar nicht gut finden, weil das ist ja so lebensbejahend, so tanzen und wahrscheinlich noch Körperkontakt, was weiß ich. Ich glaube, wenn man dem Hedonismus offen gegenüberstand, hätte man mit ihm viel Spaß gehabt in der Disco und danach, weil irgendwie ist schon schlüssig, was der macht.
Ja, absolut. Ja, es ist auch gut. Man kann eigentlich nichts dagegen sagen, aber er hat uns damals irgendwie
ging mir ähnlich.
So, die Pet Shop Boys machen ihr viertes Album und es ist auch wieder ein wunderbares, wobei es für mich in der zweiten Hälfte ein Tick abfällt im Vergleich zu den drei Vorgängern. Es heißt Very und sie sind irgendwie in den 90ern angekommen und sie sind ohne irgendwie dem Zeitgeist jetzt hinterher zu hecheln, aber der Sound hat sich ein bisschen geändert, er wird ein bisschen, klingt nicht mehr nach 80er, aber es klingt immer noch nach den Pet Shop Boys und das Album fängt fulminant an. Can You Forgive Her and I Wouldn't Normally Do That, This Kind of Thing sind natürlich unglaublich tolle Songs, Hits, man kann ja gar nicht anders als sagen, mein Gott, ist das ein toller Popsong bei beiden, finde ich, so stark, Liberation dann ein bisschen leichter.
Ist da ein Hit drauf, den ich auch kenne?
Also du kennst, glaube ich, einiges, aber es ist kein Hit, den man vom Namen her kennt, also aber I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht
geht. Doch, ich glaube vom Titel her, sagt es mir. Eigentlich sind Pet Shop Boys, das ist jetzt meine Theorie, die Ramones der Popmusik.
Ja.
Weil es ändert sich eigentlich wenig.
Es ändert sich wenig. Sie bleiben immer soundmäßig so ein wenig am Zeitgeist dran. Aber und vielleicht ja, lassen sie sich da auch immer inspirieren, natürlich von den jeweiligen Trends. Aber man hört halt immer, dass es die Pet Shop Boys sind. Es ist ein, ja, sie sind am deutlichsten zu ihrer Homosexualität hier, bekennen sie sich, bisher war es ja eher angedeutet, Dreaming of the Queen, es geht um AIDS, To Speak is a Sin, handelt von versteckter Homosexualität und Young Offender. Es ist romantisch, es ist traurig, es ist ein sehr positives Album, aber insgesamt, das Cover zeigt es schon deutlich, ja, orange, knallig orange. Die Pet Shop Boys sind zwar im Pop, sagt Neil Tennant, aber nicht aus Plastik und genau so ist es. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Lied noch drauf, The Theater, das nochmal zeigt, dass die Pet Shop Boys auch politisch durchaus was zu sagen haben. Denn es handelt von einem, es geht um zwei Welten, die hier beschrieben werden, aus Sicht einmal eines Obdachlosen und zum anderen eines Besuchers einer Oper, der aus der Oper raus tritt und diese Obdachlosen sieht und dann so über diese Obdachlosen drüber steigt und sich währenddessen so unterhält mit der Partnerin, wie toll diese Oper war. Und inspiriert wurde dieser Song, heißt es in dem Buch Factually von Jan-Niklas Jäger, von einer Aussage des damaligen Staatsministers für Haushalt und Planung George Young, der Obdachlose als das, Zitat, worüber man stolpert, wenn man die Oper verlässt, Zitat Ende, bezeichnet hatte. Und das finde ich schon interessant, dass die Pet Shop Boys hier diesen Zynismus dieses Tory-Politikers thematisieren. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, es ist im Grunde ja das, was die Tories ja jetzt auch auszeichnet seit vielen Jahren, diese unangenehmen Typen, diese Braver Man, die Innenministerin, dieser ekelhafte Rees-Mogg, ja, der sich da flätzt im Unterhaus irgendwie bei den Debatten irgendwie und sich aufführt wie ein elitärer sarkastischer, menschenverachtender Arsch, der einfach auch ist. Die eine Partei, die es halt auch geschafft hat, jetzt den ja, National Health Service in den Bankrott zu treiben, einfach chronisch unterfinanziert, die Sozialpolitik einfach überhaupt nicht interessiert, die diesen Brexit da aus dem Boden gestampft haben. Und das zeigen sie hier schon 93, dieser unfassbare Zynismus und diese Art von Politik von diesen Eton-Abgängern, ja, die einfach für die anderen, die unteren Klassen einfach nur Verachtung übrig haben, wie man es, finde ich, bei Tory-Politikern seit vielen, vielen Jahren deutlich beobachten kann. Also ein starker,
rückständiges Land.
Ja, was das angeht, ja, fast schon in der Hand von Populisten, muss man wirklich sagen, seit einiger Zeit. Und das deutet sich hier 93 schon an. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderer Zynismus als der von Margaret Thatcher. Also so ein Satz irgendwie ist schon.
Ich glaube aber, dass die Pet Shop Boys von was anderem inspiriert sind, nämlich von Gerhard Polt. Es gibt nämlich in der fantastischen Serie fast wie im richtigen Leben genau diese Szene, macht noch mit als Obdachloser Karl Obermeier, der in Care-Aus mitspielt und immer sagt, I'm a Wolperdinger and what are you, do you like dancing? Er sitzt als, ich finde es unglaublich, diese Parallele, er sitzt als Obdachloser vor der Oper und Gerhard Polt kommt, glaube ich, mit Gisela Schneeberger, die natürlich Pelzmantel trägt, aus der Oper. Und dann sagt Paul plötzlich, ist noch irgendein Mann dabei, den kennt man auch, mit immer fette Hornbrille, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Dann sagt Paul plötzlich, hast du mal einen Groschen mit? Und dann sagt einer, wozu? Dann zeigt Paul wortlos auf den Obdachlosen. Und dann holt der andere irgendeinen Schein raus und sagt, nicht so viel, nur einen Groschen. Und dann heißt, ja, tut mir leid, Groschen habe ich nicht. Ja, so, dann wollen wir es packen, ne? Und dann heißt es, ja, geh doch wo essen. Und dann, ja, aber nicht schon wieder Provenzal, das kann ich nicht mehr ab. Ne, geh doch zum Griechen. Und dann, ja, das ist doch immer so voll. Ja, pass auf, dem stecke ich einen Schein zu und dann, das mit dem Tisch ist gebombt. Ja, da gehen wir doch zu Pipo. Und der Karl Obermeier sitzt am Boden und sagt, jetzt geht's doch weiter. Weil dem geht es voll auf den Sack. Aber seit ich den Sketch gesehen habe, sage ich immer mal wieder, hast du mal einen Groschen mit? Nicht so viel, nur einen Groschen. Hast du mal einen Groschen mit? Super. Ja. Also ich glaube, die Pet Shop Boys sind große Gerhard Polt-Fans.
All the bumps you step over heißt in dem Lied. Also wahrscheinlich vielleicht sogar mehr von Gerhard Polt.
Machen wir das in die Shownotes? Ja. Hast du mal einen Groschen mit?
Ja, da werden wir es
finden. Machst du Pipo?
Großartig. Ja, dann haben wir noch PJ Harvey mit ihrem zweiten Album Rid of Me. Du hast es dabei als CD.
Ja.
Was gibt's zu sagen?
Können wir das schieben? Hm. Weil ich wollte es mir nochmal anhören, aber ich habe auf der Herfahrt andere CDs von 93 angehört.
Okay.
Und ich finde es zu wichtig.
Ja, ja.
Aber
ja,
ich rede gerne noch über The Fall.
Unbedingt.
Marks Lieblingsband. Und Herr Demery ist, glaube ich, großer Fan von The Fall. Ja. Und hier steht The Infotainment Scan. Und ich muss Folgendes sagen. Näher als auf der Platte kommt The Fall, glaube ich, nie mehr an Marks Gunst heran. Ja, also es gibt eine Coverversion, die mich sehr überrascht hat, und zwar Lost in Music, Caught in a Trap von The Fall, und es klingt nach Club und nach Disco, und man denkt so, hä? Ist das jetzt ernst oder verarschen die einem jetzt? Und also man merkt so ein bisschen Dance und so, kommt plötzlich rein, nicht ganz Rave, aber es ist nimmer diese kaputte Musik, und in einem Lied wird es richtig süß, das heißt irgendwas mit Spain, wie heißt das Lied? Hilf mir.
Habe ich es hier? Nee, hier steht es nicht.
I'm going to Spain heißt das Lied, glaube ich. Und dort versuchte Mark E. Smith zu singen. Und das ist schon...
Das muss ich hören.
Das muss ich hören. Du lachst dich, glaube ich, scheckig. Also er versucht zu singen. Und ich habe das Lied von einem Sampler gekannt, als ich jetzt das Album nochmal angehört habe. Also angehört im Sinne von jedes Mal ein bisschen angespielt. Und ich war extrem überrascht, weil es wirkt relativ glatt. Und er war, glaube ich, dort noch mit Brix Smith, einer Amerikanerin, verheiratet, die mit The Adult Net auch mal ein Projekt hatte. Und da gibt es dann manchmal so richtig schöne Gitarren. Auch auf dem, ich glaube, 88 war es, Album I'm Curious Orange hört man das zum Teil. Und man denkt so, hey. Und dann kommt natürlich, aber nicht so extrem wie sonst. Also ha, ich würde sagen, wenn Mark 10 Sterne zur Verfügung hat, hat The Fall bisher immer einen Mitleidspunkt gekriegt. Ich glaube, er wird 3 investieren.
Hört man die Band auf dem Höhepunkt ihres Spiels mit einer unglaublichen Dichte an Gedanken, enormer Fantasie und einem tiefen, düsteren Humor?
Ja, den hat Mark E. Smith bestimmt.
Okay.
Auch so ein Typ, der wie Nico zum Beispiel, er war nie so schön wie Nico, aber es gibt Leute, die zerfallen oder verfallen äußerlich wegen ihres Lebenswandels. Da muss ich noch sagen, der Sohn von Nico und Alain Delon, Ari, gibt auf einer Nico-Platte, ich glaube auf Desert Shore, gibt es Aris Song, ist gestorben. Ich finde es unglaublich schlimm, weil der Sohn wurde ja nie von Alain Delon anerkannt, wurde von den Großeltern von Alain Delon großgezogen, worauf der Kontakt von Alain Delon zu seinen Eltern abgebrochen wurde, deshalb heißt er Ari Boulogne und das kommt alles in dieser super Doku,
Nico
Icon.
Ganz schlimm.
Da hockt man davor.
Unerträglich.
Eigentlich.
Ja, ganz schlimm.
Ich wünschte,
ich hätte sie nicht gesehen.
Ja, das stimmt wirklich, weil Nico hat
also auch. Man kann sich keine anderen Filme mehr angucken, finde ich, nach dieser Doku. Ich bin durch mit dem Kerl. Bin fertig.
Ja, ja.
Kein Bock mehr.
Stimmt. Man müsste eigentlich aus dem Cover von The Queen is Dead rausschneiden. Ja. Und was auch schlimm ist, ich meine, Nico war jetzt auch nicht die Mutter, sie hat ja allein gelassen, diesen Ari, und hat ihn anscheinend laut dieser Doku angefixt und jetzt nicht als Metapher. Mhm. Und es gibt auch wahnsinnige Bilder von ihm, wo man ihn auch also im Internet neben Alain Delon setzt, so bildmäßig, und er ist ein Gesicht und Alain Delon hat bis zum heutigen Tag die Vaterschaft nicht
anerkannt. Was hat er denn gemacht? Wovon hat er gelebt? Was war er?
Ich glaube, er war Fotograf oder irgendwas. Also zum Teil war er dann auch so normal bürgerlich, hat glaube ich sogar auch Kinder. Aber so eine tragische Figur, die wurde eigentlich in die Scheiße reingeboren, wenn man es echt so hart sagen.
Ja.
Wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil der beschäftigt mich schon immer. Ich habe in meiner Band Bale ein Lied, das heißt Genius Destroys Everything. Und in der ersten Strophe geht es um Pablo Picasso, der hat zu einem seiner Söhne mal gesagt hat, wie kann jemand wie ich so einen Sohn haben wie dich? Und in der zweiten Strophe geht es dann um Alain Delon. Und okay, wenn man es nicht weiß, kommt man natürlich nur drauf, aber da geht es halt um die Ähnlichkeit und gleichzeitig diese Leugnung der Vaterschaft, weil die ganze Welt weiß. Ich fand es auch interessant, in den Nachrichten im Internet, dass der gestorben war, stand immer der angebliche Sohn. Da ich dachte, so ein Quatsch, weil es weiß jeder, wenn man ihn nur anschaut.
Hm.
Ich schwoff ab.
Letztes Album für diese Folge. Wir brauchen, glaube ich, 3 Folgen.
Mindestens.
Wir sind dann immer mit dem Dimmery durch.
Am Kino.
Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club. 3 Millionen verkauft und 3 Grammys mit dem Debütalbum. Von da an war Sheryl Crow ein Begriff. Sie hatte mindestens zwei große Hits auf diesem Album. All I Wanna Do war ein Dauerbrenner im Radio, auch wieder 93 natürlich in der Fabrik gejobbt, wie so oft.
Irgendwie ging es mir aber auf den Nerv.
Ja, All I Wanna Do fand ich ein bisschen nervig, die Platte fand ich schön.
Strong Enough war schön.
Strong Enough ist wunderschön, mit dem tollen Kontrabass. Run Baby Run fand ich auch irgendwie melancholisch und schön. Leaving Las Vegas hat mir gefallen, Can't Cry Anymore, sind ein paar tolle Sachen drauf. Und schön arrangierter, ja, weiß nicht, Country, Roots, Rock, Pop. Aber mehr mit
so amerikanisch.
Sehr amerikanisch. Sheryl Crow in der richtigen Szene. Dieser Tuesday Night Music Club war so eine Gruppe von Songwritern und Produzenten, die sich einmal in der Woche trafen, um Musik zu machen und Bier zu trinken. Und da war die schon relativ gut vernetzt und war, glaube ich, auch Background-Sängerin schon vorher.
Von Michael Jackson,
gell? Ja. Und tolle Frau eigentlich. Ja. Also das Einzige, was mich an Sheryl Crow ein bisschen skeptisch macht, ist, dass sie mit Lance Armstrong verheiratet war. Ansonsten finde ich die, glaube ich, gut. Ansonsten finde ich die gut. Fand sie auch immer hübsch und dann auch die Nachfolgeplatte fand ich auch nochmal gut.
Come on, fand ich gut, die Platte.
Ja, die war auch noch gut.
Safe and Sound ist da drauf. Das fand ich echt cool. Sehr düster auch. Ja. Aber sie muss natürlich dann auf dem Cover in Bikini.
Ja, so. Das ist dann halt immer.
Das musste dann, glaube ich, es war, glaube ich, dann Vorschrift.
Ja.
Damit auch die Musik egaler sein kann.
Ne. Jo, dann sind wir mit der ersten Folge durch. Dann haben wir nächstes Mal noch eine ganze Reihe von Filmen und machen den Dimmery fertig. Und dann müssen wir noch in unseren Kladden blättern, denn da steht noch etliches hingekrakelt.
Ja, bei mir
aus dem tollen Jahr 1993.
Steht ein CD-Turm.
Ja, Klaus hat viel mehr hier angeschleppt als ich. Ich glaube, ich habe nur drei Sachen aus dem Jahr.
Interessanterweise habe ich eine Vinyl-LP, das hört jetzt nämlich auf, das Vinyl kaufen. Und die habe ich in New York gekauft. Und da habe ich auch eine wichtige CD gekauft, die mich immer mit New York verbindet. Aber da kommen wir später dazu. Es hat sich schon ein bisschen verändert. Also es sind keine lebensverändernden Platten mehr wie in der Pubertät, glaube ich.
Ja, bei mir schon. Bei mir schon.
Also richtig verändernd.
Ja, also extrem prägend halt und wichtig und in Dauerschleife gehört und Dauersoundtrack. Da müssen noch einige natürlich erwähnt werden.
Ja, es gibt eine Platte, die habe ich damals natürlich noch nicht gekannt. Die Divine Comedy Liberation. Muss ich aber das nächste Mal drüber reden.
Ja.
Weil da kommt jemand, der hat, ich weiß nicht, ob es aber mein Leben verändert hat, aber was ich so gut finde wie lange nichts davor.
Gut, dann haben wir doch schon wieder eine Menge abgearbeitet für heute Abend. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge und wünschen euch alles Gute. Und jetzt kommt der Sommer und alles wird gut.
Tja. Das ist jetzt mal eine These.
Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Tschüss.